Das ist mein Pitch heute. Wie bitte verkauft man Deutschlands besten Verkäufer? Ich probiere es mal. Hier ist Tom Junkersdorf mit Tomorrow. Der Nummer 1 Podcast heute mit einer absoluten Nummer 1. Mit Deutschlands besten Verkäufer. Aus der Höhle der Löwen, der Mann, der mehr Millionäre macht als Günther Jauch. Hier ist er, Star-Investor, Unternehmer und Macher, Ralf Dümmel.
Wie viele Menschen hast du in deinen 10 Jahren bei Höhle der Löwen und in deinem Business zu Millionären gemacht?
Guck mal, die Frage hat noch nie einer gestellt. Das sind schon, ich würde schätzen, so 20.
Du hast 20 Menschen zu Millionären gemacht?
Oder mehrfache Millionär.
Sind die Menschen dankbar dafür, dass du sie zu Millionären gemacht hast?
90% ja.
10%?
Es gibt immer, das hast du überall im Leben, die sagen, warum geht nicht noch mehr und so, also das hast du immer. Schick morgen 1000 Leuten 100 Euro, dann melden sich auch 8 und sagen, warum nur 100, ne? Also hättest auch mehr schicken können.
Also, das erste Learning schon mal. Neumillionäre können ganz schön undankbar sein. Aber was bitte ist mit Milliardären? Warum hat der reichste Deutsche 40 Milliarden und der reichste Amerikaner 1000 Milliarden? Wieso sind die reichsten Deutschen eigentlich Discounter und die reichsten Amerikaner sind Tech-Brains? Ich bin froh, dass er heute hier ist und uns diese Fragen beantwortet. Ralf Dümmel, einer der bekanntesten Investoren Deutschlands. Seine Karriere super spannend. Von der Realschule geflogen, zu viel Ärger, Hauptschule, dann Ausbildung im Möbelhaus. Und heute macht er mit seiner DS-Gruppe 300 Millionen Euro Umsatz. Er ist der König der Löwen. Seit 10 Jahren prägt er die erfolgreiche Gründershow von Vox. Jetzt die nächste Stufe. Er bekommt noch eine Sendung dazu bei Sat.1. Die Millionenidee. Meine Idee dazu, dass wir uns in Hamburg treffen. Ralf spricht Klartext. Was läuft in Deutschland gerade schief? Welches Mindset wir jetzt dringend brauchen? Dazu der größte Fehler seines Lebens. Er spricht ganz offen darüber. Und was jeder, der eine gute Idee hat, jetzt unbedingt tun sollte. Das alles in Tomorrow und als Tomorrow-Video-Podcast bei YouTube. Bevor es losgeht, Leute, holt euch das Tomorrow-Buch, der Code zum Erfolg. Für 22 Euro, 500 Gewinnerstrategien. Von Arnold Schwarzenegger bis Toni Kroos. Weltstars und Weltmeister, die Erfolg wirklich, wirklich vorgelebt haben. Jetzt bei Amazon bestellen und richtig Karriere machen. Any fool can make a rule. Wie heißt es doch so schön, Regeln aufstellen kann jeder, aber wir sind hier, um die Regeln zu brechen, den Status quo zu hinterfragen und Gamechangern eine Bühne zu geben. Bei Tomorrow und natürlich bei Cupra, meinem Partner hier seit 4 Jahren. Shoutout an dieser Stelle für den Mut und die Kreativität. Denn Cupra, ohnehin schon die schnellst wachsende Automarke in Europa, hat die etablierte Autoindustrie mal wieder nach allen Regeln der Kunst gechallenged. Grenzen überwinden bedeutet eben, keine Ruhe zu geben, bis etwas gefunden ist, was besser ist als all das, was alle anderen machen. Leidenschaftliches Design, Performance, Elektrifizierung. Warum nicht? Warum nicht all in one? And here we go. Die große Premiere, der neue Cupra Tavascan. Der erste vollelektrische SUV. Jetzt kommt er endlich auf die Straße. Also, steigen wir ein. Der neue Cupra Tavascan und Tomorrow. Mobilität und Inspiration für morgen. Hey Ralf, willkommen bei Tomorrow.
Hallo Tom, vielen Dank für die Einladung.
Du hattest wirklich die weiteste Anreise. Du kommst praktisch direkt aus Afrika hier in einem Podcast.
Ohne Tiere komme ich direkt aus Afrika. Ich war in Südafrika über die Silvestertage jetzt und habe mal ein bisschen runtergefahren und habe mir Elefanten, Nashörner, Tiger, Hyänen, Giraffen und alles angeguckt.
Warum hast du Afrika für dich ausgesucht? Ich meine, du bist so in Business unterwegs. Warum zieht es dich nach Afrika? Und ich sag mal, nicht nach London, nicht nach New York, irgendwo, wo super. Nee,
gerade nicht. Ich wollte mal runterfahren und ich kann nur jedem empfehlen, der noch nie eine Safari gemacht hat, das mal zu tun. Wir waren mit der ganzen Family da und sind um 4 Uhr aufgestanden und haben dann den ersten Game Drive gemacht und sind dann abends nochmal wieder rausgefahren, waren so immer so 8 Stunden am Tag, waren wir draußen und haben Tiere gesucht und es ist wirklich die Natur. Und wenn du morgens losfährst, alles ist noch dunkel, dann wird es langsam hell, Sonnenaufgang und dann freust du dich über jeden Elefanten, den du siehst und jeden Tag werden es mehr Tiere und es war super, super spannend und auch entspannt.
Was hast du da für dich mitgenommen? Was hast du da gesehen, was du so nicht erwartet hast? Gab es irgendwas, was dich bei dieser Safari überrascht hat?
Nee, also war nicht die erste Safari, die ich gemacht habe. Insofern hat mich nicht groß was überrascht, aber ich liebe diese Tage, weil das für mich die einzigen Tage im Jahr sind, wo man wirklich kein schlechtes Gewissen hat, wenn man mal 4-5 Stunden keine Mails gesehen hat oder sowas. Und so ist es im Jahr, wenn ich mal ein paar Tage Urlaub mache oder so. Freitags nachmittags fängt der schönste Urlaub dann für mich an, weil dann Samstag, Sonntag, weißt du, wird's ein bisschen ruhiger. Das waren jetzt über nach Weihnachten und zwischen Silvester, Neujahr und so die Tage halt, wo das Telefon nicht oft klingelt und wo du auch keine Sehnsucht nach Mails hast.
Aber Ralf, kannst du das, schaffst du das wirklich abzuschalten? Kannst du wirklich dein Handy ausmachen und mal wirklich auch wirklich komplett
offen? Aber Tom, ich habe gesagt, es klingelt nicht oft. Ich habe nicht gesagt, dass ich es abgeschaltet habe. Also witzigerweise, ich bin irgendwann mal von Hamburg nach Rostock gefahren. Da hatte ich ganz viel Stellen, wo ich keinen Funkkontakt hatte. Wenn du irgendwo da auf Safari im tiefsten Dschungel bist, dann hast du überall Handykontakt. Also das ist schon, da können wir noch von lernen, glaube ich.
Absolut. Wenn du in Afrika bist bei der Safari und du kommst zurück nach Deutschland oder du guckst auf Deutschland, verändert das auch deinen Blick auf Deutschland?
Ja, ich war jetzt nicht so lange weg, dass sich Deutschland so verändert hat. Also der Blick auf Deutschland war schon, bevor ich auf Safari gefahren habe, ein bisschen komisch, weil es ist nicht alles so toll, wie man sich das wirtschaftlich im Moment vorstellt. Und die ganze Konsumzurückhaltung und die Schnelllebigkeit auch, die wir haben und ich sag mal, da kann man ja schon sagen, der deutschen Wirtschaft, die wurde nicht nur vom Ausland mal besser angesehen, sondern man spürt es auch innen, drin im Kern, dass es echt schwierige Zeiten sind im Moment.
Aber dann sag uns bitte mal deine Einschätzung. Ralf, du bist Deutschlands bester Verkäufer, der berühmteste
Danke
Verkäufer.
Danke für die Blumen.
Unbedingt, die hast du dir wirklich verdient, Ralf, die hast du dir verdient. Aber was würdest du heute eigentlich gern Deutschland verkaufen? Und ich meine jetzt nicht ein Produkt, sondern ich würde mal sagen vom Mindset. Würdest du Deutschland, wenn du heute auf Deutschland guckst, Deutschland gerne Mut verkaufen? Würdest du Deutschland gerne wieder mehr Selbstvertrauen verkaufen? Oder würdest du Deutschland einfach mal eine richtig große Idee verkaufen, dass wir wirtschaftlich wieder richtig nach vorne
kommen? Ja, von jedem ein bisschen was, weil ich will erstmal mit dem Positiven anfangen. Ich glaube, wir wohnen oder leben in einem ganz, ganz tollen Land. Also wir beschweren uns auch immer ganz, ganz viel und sagen, oh, das ist alles blöd. Und es gibt auch viele Gründe, sich zu beschweren. Aber man sollte immer noch zu schätzen wissen, in welchem tollen Land wir leben, finde ich. Also und was wir aufgebaut haben, was die Menschen aufgebaut haben. Wir machen es uns in vielen Dingen selbst schwer und jetzt bin ich eigentlich, wenn du mich mal beobachtest mit Interviews oder wenn ich mal im Podcast war, rede ich nicht gerne über Politik, weil ich sage, ich kümmere mich um mein Business, ich kümmere mich um Wirtschaft, aber auch in der Politik wird man sich vieles mal anders wünschen, dass wir doch mal schneller werden in gewissen Dingen und das ist, glaube ich, auch ganz groß und da schließt sich der Kreis auch wirtschaftlich. Wir haben Regularien, die sind so kompliziert teilweise und da stehen wir uns selbst im Weg, anstatt erstmal Ärmel aufkrempeln und mal machen, brauchen wir halt für vieles viel zu lange und haben auch Regularien, die schlimmer sind als in den meisten anderen Ländern.
Dann lass uns mal Politik ausklammern, aber wirklich mal über Business reden, über Wirtschaft reden. Du hast ja auch den Spitznamen Mr. Regal, Mr. Regal, weil du immer sagst, so, das Wichtigste ist, glaube ich, wenn ich es richtig übersetze, die Platzierung im Regal. Wenn du Deutschlands Wirtschaft im Moment dir anschaust, hast du das Gefühl, dass Deutschland auch die beste Regalplatzierung hat oder ist es eher weiter unten abgelegt?
Also wir sind sehr weit unten in der Regalplatzierung, wenn du das so willst. Ich glaube aber, dass wir auch teilweise schlechter dargestellt werden und uns auch selber fühlen, als es dann wirklich so ist. Aber man muss schon sagen, dass wir durch verschiedenste Maßnahmen diese Konsumzurückhaltung, die da ist, und es ist ja nicht so, dass die Leute nicht kaufen wollen, sondern sie können zum Teil nicht kaufen. Und das hat ganz, ganz viele Gründe. Die Energiekosten sind gestiegen. Wenn du heute abends essen gehst, dann ist die Rechnung auch höher, als sie vor ein, zwei Jahren noch waren. Und alle hoffen jetzt durch die Mehrwertsteuersenkung, dass alles billiger wird. Das wird aber nicht, weil andere Kosten gestiegen sind. Und deswegen glaube ich, dass die Menschen schon gerne Geld ausgeben würden, wenn sie es hätten. Aber und dann kommt die Unsicherheit dazu. Ich habe immer gesagt, es gibt in Deutschland, es gab schon immer in Deutschland ganz, ganz viele Menschen, wo am Ende des Monats das Geld alle war. Das ist nicht schlimm, weil es gab ja neu. So, wenn aber am 22. des Monats das Geld alle ist, dann weißt du am 20., oh, jetzt muss ich aufpassen. Und dann fangen die Leute an und können nicht mehr so konsumieren. Und das führt einfach dazu, dass es, dass wir die höchsten Insolvenzzahlen haben, die es gab, dass die Voraussagen für dieses Jahr nochmal höher sein werden. Also wir werden noch mehr Insolvenzen kriegen und da muss man gegensteuern und da kann auch die Politik gegensteuern oder muss am Ende die Politik gegensteuern.
Macht dir das Sorgen, dass so viele Insolvenzen kommen?
Ja, weil es hängen ja viele, viele Schicksale dran und Wettbewerb belebt auch das Geschäft und man muss sagen, dass Traditionsfirmen ja auch wirklich Insolvenz anmelden und wenn man das so mal liest, seit 150 Jahren gibt's die Firma, die hat jetzt Insolvenz angemeldet und auch im Handel ist es ja so, wenn Läden schließen, ich meine, da hängen immer ganz viele menschliche Dinge dran, wenn du sagst, der Laden entlässt gerade 1000 Leute, dann reden wir drüber und sagen, oh Mensch, 1000 Leute. Aber es sind 1000 einzelne Schicksale, wo die morgen nicht wissen, wie es weitergeht. Und das finde ich schon erdrückend, wenn das in der Masse kommt, wie es jetzt da ist.
Total. Also ich muss sagen, ich habe auch noch nie in meiner Karriere reif so viele Menschen getroffen, Kollegen, Freunde, die einfach Angst haben, dass sie ihre Jobs verlieren und sich fragen, was passiert dann? Was können wir dann machen?
Total. Und die Unsicherheit ist ja dann auch noch geprägt, dass in vielen anderen Dingen, jetzt werden wir doch ganz kurz politisch, aber wer hätte jemals, ich meine, jeder Krieg ist schrecklich, egal wo er ist, aber wer hätte gedacht, dass der Krieg so dicht an uns rankommt und dass denn Politiker sich äußern, dass er uns vielleicht irgendwann sogar betrifft und das verunsichert die Menschen. Und ich finde, dass auch Politik, ja, sie sind auf der einen Seite da, die Wahrheit zu sagen, aber sie müssen den Menschen auch Sicherheit geben und das vermisse ich manchmal.
Was vermisst du noch? Lass uns mal deinen Kolleginnen und Kollegen die Wahrheit sagen. Damit meine ich die Unternehmer. Wie ist eigentlich dein Blick so auf dieses deutsche Unternehmertum? Hast du das Gefühl, dass da noch der Spirit da ist, dass die noch mutig sind, dass sie noch selbstbewusst sind, dass sie sich noch trauen, tolle Sachen aufzubauen oder ist das Gefühl?
Das glaube ich. Ich glaube das schon, Tom, dass wir genug Menschen haben und Deutschland war immer schon innovativ und ist nach wie vor innovativ. Ich glaube einfach, wir sind wirklich überreguliert und wir verpassen auch gewisse Züge, die dann vorbeifahren und wo wir irgendwann Jahre später sagen, Mensch, wären wir doch mal mitgefahren oder wären wir mal draufgesprungen und du siehst das, wenn du siehst, was im Moment so boomt, die ganze Tech-Branche, das ist ja abnormal, was da auch in den USA teilweise passiert. Und wenn du dann siehst, warum sind wir eigentlich nicht auf diesem Zug drauf? Aber wenn du dann siehst, ein Beispiel ist jetzt nicht mein Fachgebiet, aber wenn du siehst, dass du wahnsinnig viele Rechenzentren brauchst für Tech-Unternehmen oder so. Wenn du hier in Deutschland ein Rechenzentrum bauen willst, dann dauert das Jahre, bis du die Genehmigung hast. Da weißt du, wenn du fertig bist, gar nicht mehr, ob das, was du eigentlich mal geplant hast, noch aktuell ist. Gerade im Tech-Bereich wechseln sie so viel. Und nach 4 Jahren kommt man drauf, dass dieser eine Frosch vielleicht doch noch umgesiedelt werden muss erst. Und mir tut's auch leid, wenn man diesen einen Frosch das zu Hause nimmt. Aber so kommen wir wirtschaftlich nicht weiter, wenn wir uns mit vielen, vielen Regularien aufhalten und Dinge da einfach verpassen.
Du hast ja auch einen sensationellen Blick auf die ganze Gründer- und Startup-Szene. Ich meine, du bist seit 10 Jahren bei Höhle der Löwen. Du triffst so viele Menschen, die Ideen haben, die Pitches machen und natürlich davon träumen, irgendwann vermutlich auch so ein super Founder zu werden, natürlich wie in Amerika. Und da würde ich wahnsinnig gerne mal deinen Blick sehen, wenn du einfach mal auf die reichsten Menschen der Welt schaust. Dann siehst du, der reichste Deutsche ist Dieter Schwarz. Dieter Schwarz hat rund, habe ich gerade noch geguckt, auf dem Weg hierher nach Hamburg zu dir, Ralf, habe ich gesehen, hat gerade ein geschätztes Vermögen von 40,5 Milliarden. Klingt erstmal super viel, ist der reichste Deutsche.
Was heißt denn klingt so viel? Würde das nicht reichen?
Ich finde, mir würde es reichen.
Ja, ist es verdammt viel.
Ja, ja. Okay. Und wirklich Glückwunsch, was er mit Lidl aufgebaut hat und jetzt ja auch in KI unglaublich viel investiert. Aber sein Vermögen kommt aus Discount. Der reichste Deutsche ist der reichste geworden durch Discount-Business. Mhm. Der reichste Amerikaner ist Elon Musk, Tesla-Founder, aber noch viel reicher im Moment mit SpaceX, mit seinen Raketen, mit den Satelliten, die er ins All schießt. Der hat ein Vermögen als erster Mensch auf diesem Planet von 1.000 Milliarden. Also der erste wird der erste Billionär der Welt, aber nicht nach amerikanischem Rechnungssystem, sondern wirklich nach europäischem. Der reichste Amerikaner hat bald 1.000 Milliarden und der reichste Deutsche hat 40 Milliarden. Was sagt dir das?
Ja, erstmal, dass es unendlich viel Geld ist oder zu viel Geld ist. Also erstmal muss man sagen, ich finde, man kann es nicht ganz so vergleichen, weil die Tech-Branchen sind ja, deren Vermögen ist ja sehr oft auch nach Aktienkursen belegt und das sind ja Aktienwerte, die sie zum Großteil haben und die variieren ja, das siehst du ja selber, manchmal 100 Milliarden rauf, 100 Milliarden runter, ich meine, bei der Summe nachher fast egal, aber das ist halt, da wird sehr viel in Zukunft gedacht und wenn du jetzt den reichsten Deutschen mit Dieter Schwarz ansprichst, das ist nicht börsennotiert, sondern das ist wirklich aufgebaut, ist im Grunde genommen noch in Familienbesitz, auch wenn es über eine Stiftung läuft, aber ist im Familienbesitz und nicht börsennotiert und dadurch kommen diese Fantasiewerte, die man ja zum Teil wirklich sagen muss, die sind ja weit weg von Umsätzen, die erzielt werden oder Gewinnen, die erzielt werden. Und das, wenn du in Amerika das beobachtest, dann sind das ja halt die Tech-Riesen, ob das ein Tesla ist oder Musk ist oder aber auch Microsoft oder Amazon oder Meta, das sind ja Tech-Unternehmen. Das schafft ja auch kein Handelsunternehmen in Amerika und in Deutschland oder in Amerika auch nicht. Walmart, der als allergrößter Händler der Welt gilt, ist ja auch nicht in den Regionen unterwegs und deswegen kann man es glaube ich nicht ganz vergleichen, aber es stimmt schon, dass wir diesen Bereich an Tech total verpasst haben und die Amerikaner da auch viel risikobereiter sind. Also einmal ist mehr Geld vorhanden, dann wird mehr investiert. Und dann wird auch in Risiko investiert und da werden auch Milliarden investiert und in Deutschland oder in Europa sind wir da halt eher so die Sicherheitsleute, die überlegen, Mensch, gebe ich da jetzt 1 Million hin und investiere die oder nicht und das macht nachher auch den Unterschied. Wer viel riskiert, kann auch viel gewinnen und wir reden hier über die, die gewinnen und reden nicht über die, die auch verlieren und die gibt's natürlich auch.
Aber du bist so lange dabei, Ralf. Warum ist das so? Was ist die Antwort? Dann nehmen wir eben nicht Lidl und Dieter Schwarz als Nummer 1. Nehmen wir die Nummer 2. Das ist Familie Klatten. Die haben rund 38 Milliarden, habe ich heute Morgen gelesen. Die machen BMW. Das ist ja eine direkte Konkurrenz zu Tesla, zu Elon Musk. Aber Elon Musk schießt mittlerweile Raketen ins All, hat mit SpaceX eine Company gebaut, die noch wertvoller ist als Tesla. Politisch klammern wir ihn mal komplett aus. Schwierig, schwierig, schwierig. Aber er baut eben nicht nur Autos, sondern sagt, ey, jetzt mache ich eben noch Raketen und bringe Satelliten ins All, weil wir alle Satellitentechnik brauchen. Wahrscheinlich, wenn du in Afrika warst bei deiner Safari, hast du vermutlich ja Handyempfang gehabt, weil du Starlink von Elon Musk hattest und er auch in der Savanne dir noch ein Handysignal geben kann. Aber was ist das aus deiner Beobachtung? Du triffst so viele Founder, Startupper. Warum bauen wir nur Autos und nicht Autos und Raketen?
Ja, weil ich glaube, wenn du jetzt mal, ich weiß nicht, wie lange das her ist, aber wenn du zu Angela Merkel gegangen wärst oder zu Herrn Scholz gegangen wärst und hättest gesagt, von wegen so, ich möchte jetzt Raketen in Deutschland bauen. Ich weiß nicht, ob wir in den nächsten 30, 40 Jahren genehmigungsmäßig und alle Regularien, die wir hier haben, und das meine ich vorhin damit, in Amerika machen sie. Bei uns würde man jahrelang diskutieren, ob man machen soll, könnte, dürfte, welche Datenschutzrichtlinien dagegen und dafür sprechen und so. Und in Amerika wird gemacht und hier wird immer reguliert und das behindert auch, Dinge zu machen. Und jetzt reden wir über diese Ausnahme wie Elon Musk, was natürlich, ob das immer auch gesund ist, solch ein Verhältnis dann nachher zu haben. Aber der hat das Risiko gemacht, der hat alles auf eine Karte gesetzt und wenn du die Geschichte mal verfolgst, war der ja auch nicht immer nur ganz, ganz, ganz reich, sondern das ist explodiert jetzt irgendwann. Aber da war ja auch mal die Frage, funktioniert das alles so, wie er das wollte und geht das alles gut? Und ich glaube einfach dieses, wir müssen einfach mehr dahin kommen, Ärmel hochkrempeln und machen. Und das große Thema und der größte Unterschied ist wirklich das Mindset. In Amerika, wenn du da etwas versuchst und das nicht klappt, dann kommt der Nachbar Nachbar und klopft dir auf die Schulter und sagt von wegen, Mensch, gut, dass du es versucht hast und was machst du jetzt eigentlich? In Deutschland zeigen sie mit dem Finger auf dich und sagen, guck mal, der hat es nicht geschafft und hat rumgetönt, dass er da was aufbaut oder so. Und das ist ein anderes Mindset. Dieses Scheitern, diese Kultur, Scheitern auch zu erlauben, zuzulassen und nicht als total Loser anzusehen, sondern der hat es versucht und der versucht jetzt einfach was anderes. Das macht, glaube ich, ganz, ganz viel aus und da fehlt uns in gewisser Weise das Mindset dafür.
Ich bin 100% bei dir. Ich frage mich nur immer noch, Ralf, sorry, dass ich da nochmal nachbohre. Warum ist das so? Ich nehme nochmal Dieter Schwarz als eins Lidl. Ich nehme nochmal Platz 3 ist Familie Albrecht mit Aldi. Das heißt, die reichsten Deutschen sind Discounter. Cheap Sachen verkaufen, Masse verkaufen, so günstig wie möglich. Ist nichts Schlimmes, aber ist halt deren Businessmodell. Auf der anderen Seite gibt es ja ein Konkurrenzmodell, das ist Amazon. Amazon ist ja im Grunde genommen auch nur jemand, der was verkauft, immer Bücher nach Hause hat schicken lassen. Das war das System. Aber heute ist Jeff Bezos 250 Milliarden reich und macht sein meistes Geld ja durch seine Cloud-Systeme.
Aber genau das ist jetzt der Punkt. Du vergleichst im Grunde, und da sagst du es ja selber, der macht halt nicht, oder hat mit Bücherverkaufen angefangen und verkauft heute sehr erfolgreich alle Artikel. Aber das ist gar nicht unbedingt sein Hauptgeschäft, sondern sein Hauptgeschäft sind seine Clouds. Also der hat eigentlich, wie du eben bei Elon Musk sagst, der hat halt neben Tesla irgendwann gesagt, jetzt fliegen wir ins All. Und Jeff Bezos hat halt erkannt, dass das Verkaufen wichtig ist, aber dass Daten das Allerwichtigste ist und dass er im Grunde genommen sein ganzes System, Amazon ist ein Tech-Unternehmen und kein Handelsunternehmen, wie wir es eigentlich oder wie jeder andere es von draußen sieht.
Ich verstehe das komplett, wie du es sagst, aber glaubst du, dass, ich sag mal jetzt Familie Albrecht, ich weiß nicht, ob du die Familie persönlich kennst, aber sitzen die jetzt zu Hause über die Feiertage und sagen sich, ach Mensch, wollen wir auch Raketen ins All schießen und Satelliten bauen, wollen wir auch Cloud-Systeme bauen und dann sitzt die Familie zusammen und sagt, ach nee, reicht doch so, wie es ist und gib nochmal den Käsekuchen rüber. Ja?
Also erstmal muss ich sagen, Tom, ich als kleiner Verkäufer, wenn ich jetzt die perfekte Lösung sofort dafür hätte, dann wäre ich jetzt gerade nicht hier im Podcast, obwohl ich dich und den Podcast sehr, sehr schätze und toll finde, dann wäre ich unterwegs und würde auch überlegen, wie ich die Rakete bauen würde. Ich glaube, dass die zu Hause sitzen und sagen, wie können wir unser Unternehmen stabilisieren, weil die sind auf Sicherheit bedacht, die sind halt nicht börsennotiert, wie ich eben gesagt habe, deswegen ist deren Vermögen, wenn es ja auch in anderen Größenordnungen ist, aber das ist sicheres Vermögen, dass die gucken, ob sie noch 0,1% mehr EBITDA machen können, die gucken, ob sie den Umsatz mindestens stabilisieren oder ein bisschen ausbauen, die gucken, wo ihre Konkurrenz ist. Ich glaube, die sitzen sehr glücklich zu Hause, sind stolz darauf, was sie aufgebaut haben und du siehst das jetzt als erstes mal bei der Schwarzgruppe, die ja wirklich Unmengen an Geld, wirklich Milliardenbeträge auch investieren in KI. Also damit hast du ja den ersten Schritt mal jemanden. Aber das ist halt, ich glaube nicht, dass Familie Albrecht die Weihnachtstage verbracht hat und gesagt hat, wie machen wir jetzt mit Raketen weiter, sondern die überlegen, ist das Sortiment von unserem Obst richtig und wollen wir das noch ausweiten oder wollen wir da einen Meter weniger Fläche machen, dass sie über sowas nachdenken, glaube ich eher. Und das ist auch, er hängt am Ende, und damit will ich nicht langweilen, aber immer auch mit Regularien zusammen, dass es halt sehr, sehr schwer ist, sowas auch in Deutschland aufzubauen. Wenn wir da die Wege nicht einfacher machen und diese Sicherheit auch Investoren zu geben, auch Auslandsinvestoren zu geben, dass wir sagen, ey, Deutschland ist ein geiler Standort und wir haben die Innovation, wir haben die Perspektiven nach vorne. Im Moment durch diese ganze Unsicherheit, glaube ich, wird es eher schwerer, Investoren zu kriegen, die sagen, Mensch, Deutschland ist das Land überhaupt, wo ich jetzt morgen investiere, sondern die ganze Welt redet nur vom Silicon Valley und wie die Großen, die ganz, ganz Großen noch größer werden.
Danke für deine Ehrlichkeit, aber verstehe ich das richtig, dass es ja bedeutet, deine Beschreibung, dass wir das nie haben werden, dass wir nie ein Amazon mit Cloud-Technology haben, dass wir nie ein SpaceX in Deutschland werden bauen können, weil wir das Mindset nicht haben und diese Überregulierung haben.
Ja, wenn wir da nicht Dinge ändern, dann werden wir in der Größenordnung, das sieht man ja, ich meine, ist ja kein Geheimnis, dass in USA die meisten Milliardäre oder viele, die meisten Milliardäre Selfmade-Milliardäre sind und wenn du in Deutschland guckst oder auch in Europa guckst, dann sind viele Milliardäre Erben. Sagt das nicht auch was?
Das sagt, glaube ich, schon sehr viel. Ralf, lass uns mal in deine Höhle der Löwen.
Lass mal darüber reden, wovon ich Ahnung habe.
Nein, du hast ja die Ahnung. Ich meine, das ist ja das Interessante in deinem Job, Ralf. Deshalb finde ich das auch spannend. Du sitzt da seit 10 Jahren bei Höhle der Löwen. Du bist der Oberlöwe dadurch. Du hast so viele tolle Menschen getroffen, die mit Ideen reinkommen. Ja. Und das könnte ja immer der nächste Jeff Bezos sein. Das könnte der nächste Sam Altman sein. Das könnte der nächste Elon Musk sein. Du weißt ja immer nicht, wie groß die Ideen werden können. Nein. Aber hast du den Eindruck, dass die Leute, die reinkommen und bei dir, bei euch pitchen, dass die es auch schon groß genug denken?
Ja, wenn du sprichst jetzt ja sehr oft auch den Vergleich zu Amerika an, dann sicherlich nicht. Also Think Big ist ja in Amerika, wird das noch größer geschrieben als groß. Und in Deutschland ist das anders. Wir wollen mal versuchen und gucken mal. Das ist sicherlich auch eine Art von Mindset. Jetzt muss man sagen, dass auch wirklich ja nicht so einfach, so Tech-Unternehmen mal eben zu sagen. Und du sprichst jetzt, wir reden ja immer über die, die es geschafft haben und die drei großen oder vier oder fünf, dass da auch gerade im Silicon Valley auch viele waren, die es nicht geschafft haben, die zählt man nicht auf. Und insofern würde ich mir wünschen, dass wir Unicorns auch bei Höhle der Löwen, aber wir haben wirklich auch Unternehmen in über die Jahre in wirklich riesengroße Unternehmen verwandelt mit vielen, vielen Tausenden von Mitarbeitern, wo wirklich auch einzelne Leute da standen und ist kein Geheimnis. Ich kann mal sagen, nur mal so ein kleines Beispiel jetzt wieder mal zurück in meine normale Welt. Es kam in die Höhle der Löwen mal ein Oliver Rokita mit einem Roche-Track. Der hat ein Stück Magnet gehabt, wo er sagt, wenn du das in Geschirrspüler legst, dann ist das, dann hast du keinen Flugrost mehr an Messer, an Bestecken, an Topfböden und an Pfannenböden und so, wo vier Löwen gesagt haben, und wie viel hast du verkauft? Ja, die letzten 2 Jahre 250 Stück, wo alle gesagt haben, ja, ich meine, das ist ein Stück Magnet, ein sehr günstiges Produkt. Und der Oliver Rokita, ich darf jetzt über seinen Kontostand nicht reden, aber ich kann mal sagen, dass wir mit diesem Stück Magnet ungefähr über 12 Millionen Stück verkauft haben. Ein Handelsumsatz von weit über 65 Millionen mit einem einzigen kleinen Artikel gemacht haben, der auch noch günstig ist, wo du auch da sitzt in einem Sessel und denkst, der macht dir gerade so ein Angebot und wo du sagst, könnte das was sein oder nicht, wo wirklich auch Erfolgsgeschichten geschrieben werden. Und ich glaube, und das braucht Deutschland mehr, ich glaube, Höhle der Löwen, bin jetzt hier nicht, um Werbung zu machen für Höhle der Löwen, obwohl ich der größte Höhle der Löwen-Fan in Deutschland bin, das mag man mir abnehmen. Ich liebe diese Show, weil sie ehrlich ist. Ich glaube, es ist eine der ehrlichsten TV-Formate, die es gibt. Wir wissen wirklich nicht, das glauben mir Freunde immer nicht, die sagen, hey, du weißt doch, was da kommt oder kriegst doch vorher eine Bilanz oder irgendwie mal einen Namen oder so. Wir wissen nicht, was da passiert. Und dann triffst du auf ganz, ganz tolle Menschen, die an ihre kleine Idee glauben und sagen, ich bin davon überzeugt, das könnte, aber mir fehlt halt Netzwerk, mir fehlt das und so weiter. Und denen zu helfen, und ich glaube, damit machen wir auch Menschen Mut. Und ich merke das ja, wenn man über die Straße geht, wie viele Leute mich ansprechen und sagen, oh, ich überlege auch schon mal, ob ich eine Idee habe. Und ich bin ja dran, jetzt auch noch ein zweites Fernsehformat zu machen, wo gerade auch dieser Erfindergeist und diese Ideen gefördert werden. Und ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass wir ein geiles Land mit unendlich vielen tollen Menschen sind, die auch wahnsinnig viele Ideen haben, wo manchmal der Mut fehlt, manchmal die Angst vorm Scheitern da ist und am Ende auch Kapital fehlt, wo viel investiert wird und auch risikobereit investiert wird.
Lass uns da bitte mal ins Detail gehen. Du machst bei Sat.1 noch eine neue Show. Du machst nicht nur Höhle der Löwen, du machst bei Sat.1 die Millionen-Idee, heißt die neue Show, die du machst. Und erstmal Glückwunsch dazu, neue Show, sensationell.
Danke, danke.
Damit bist du der Oberlöwe in zwei Investment-Shows, dann in den zwei größten Shows.
Ja, man muss schon unterscheiden. Also erstmal ist mir wichtig zu sagen, ich liebe Höhle der Löwen, ich bleibe auch dabei. Irgendwann ist die Idee mal entstanden, dass wir gesagt haben, wir haben circa 84 Millionen Menschen, die in Deutschland leben. Ich behaupte, davon haben 40 Millionen eine Idee. Ganz viel, ich sag's mal so ehrlich, Schrott dabei, also die du nicht umsetzen kannst, die auch nichts taugt, die auch nicht erfolgreich wird. Aber das Gesetz der Zahl sagt ja schon, da müssen ja ganz viele Diamanten mit drin sein. Und ich glaube, dass ganz viele Menschen, vielleicht auch jetzt Leute, die gerade zuhören, sagen, ja, ich habe eine Idee, aber ich wüsste jetzt gar nicht, wem erzähle ich sie? Erstmal fängt das an von wegen, vertraue ich dem, den ich das erzähle? Klaut er mir gleich meine Idee? Dann müsste ich sie anmelden, kostet viel Geld. Wie melde ich sie an? Dann schütze ich die Idee damit, ja. Wenn ich sie geschützt hätte und das Geld ausgegeben habe, wie produziere ich, wo produziere ich und wen rufe ich dann an und wer hilft mir beim Vertrieb? Also das Ganze überhaupt auf die Beine zu stellen, und da ist die Idee entstanden, dass wir Ideen sammeln und die die Idee Tiefe so machen, dass du nur eine Idee brauchst. Also du brauchst kein fertiges Produkt. Du darfst es auch noch nicht verkaufen, dann darfst du bei der Show nicht mitmachen, sondern wenn nur die Idee da ist, die kann als Prototyp da sein, als 3D-Muster, die kann als auf dem Bierdeckel gemalt sein, die kann aber, und das ist interessant, nur in deinem Kopf sein. Du kannst kommen und sagen, warum gibt's keinen Haarföhn ohne Kabel? Gibt's nicht, so. Ralf, helf mir. Kannst du mir helfen? So, dann würde ich, wenn du mir das erste Mal erzählt hast und ich nicht selbst vor ein paar Jahren mal dran gedacht habe, das zu machen, würde ich erstmal sagen, geniale Idee, gibt's wirklich nicht. Kommst weiter. So, und dann würde ich mit meinen Ingenieuren versuchen, das umzusetzen, und dann kommst du irgendwann drauf, dass du Gewichtheber sein musst, weil der Akku, der diese Leistung von einem Haarföhn ist, so schwer ist, dass du den kaum in der Hand halten kannst oder nicht länger über den Kopf halten kannst, dass du die Haare föhnen kannst. Insofern wird das dann schwer umzusetzen sein. Aber dafür ist die Sendung gedacht, dass wir uns Ideen angucken, uns Ideen anhören, und manchmal sind ja Dinge auch ganz einfach. Ich sitze auch ganz oft bei Höhle Löwen da und sag, warum bin ich da nicht schon drauf gekommen? Wieso gibt's das wirklich nicht? Und dann fragt man sich so, und dann sagt man, hey, kann doch was sein, ist doch genial. Und dann kommt noch das andere, unabhängig vom allen Geld verdienen. Du kannst dir nicht vorstellen, wie toll das ist, Menschen zu helfen auf diesem Weg und mit denen das erste Mal vorm Regal zu stehen. Und wenn du eine Idee hast und deine Idee das erste Mal im Laden liegt, im Regal, das ist ein Moment, das kann ich dir beschreiben. Ich mache das Geschäft seit 37 Jahren. Und wenn wir jetzt rausgehen zum nächsten Laden und ich mein Produkt sehe, dann wirst du sehen, wie ich strahle, dann wirst du sehen, dass ich das Regal aufräume, ob mein Produkt gerade steht. Das hört nie auf. Und das ist, ich habe eine Geschichte gehabt, muss ich dir kurz erzählen. Ich war im größten Rewe-Markt Norddeutschlands, hier Stanislavski, Holger Stanislavski, ist ja bekannt als St. Pauli-Spieler, Trainer und wo er überall war. Und ich habe mich mit Stani verabredet, und dann gingen wir da so lang, und dann sage ich, oh, guck mal, da liegt mein Produkt. Da sagt er, ja, ja, klar, hier liegen viele Produkte von dir. Da sagt er, komm, wir gehen in mein Büro. Ich sage, warte mal, guck mal, da steht einer und der überlegt, das zu kaufen. Und das war so ein Teil, was in zwei Geschmacksrichtungen da war. Ich sage, guck mal, der hat beide in der Hand. Und Stani war schon total genervt und hat gesagt, können wir jetzt in mein Büro gehen? Ich sage, gleich, ich will doch nur sehen, ob er es kauft. Und ob er eins kauft und welches er kauft. Und dann habe ich mich wirklich so hinterm Regal, und dann hat der Kunde das genommen. Und dann hat er beide in den Einkaufswagen gelegt. Und ich habe gesagt, jawohl, hast du gesehen, der hat beide gekauft. Und der guckt mich an und sagt, Ralf, das waren jetzt 4 Euro. Da sage ich, Stani, das geht nicht ums Geld. Der hat meine Produkte gekauft. Und das sind Momente. Und jetzt nochmal, ich bin das schon gewohnt, weil ich das öfter gesehen habe und ich mich begeistert. Ich kriege jedes Mal Gänsehaut, wenn jemand mein Produkt im Einkaufswagen hat und hinter oder vor mir steht. Und kannst du dir vorstellen, wenn du eine Idee im Kopf hast, das erste Mal deine Idee in deiner fertigen eigenen Verpackung und dann im Handel siehst, das ist so unbeschreiblich, und das möchte ich Menschen ermöglichen und damit dann hoffentlich, dass die Erfinder auch, die werden ein Leben lang dran verdienen, wenn wir das umsetzen, wir natürlich auch, weil wir ins Risiko gehen, und ich kann mir vorstellen, hoffe, dass wir damit Menschen glücklich machen, und ich hoffe, dass das im Fernsehen auch Menschen interessiert, sich anzugucken, wie Menschen, die es vielleicht ja meistens gar nicht schaffen würden. Ich glaube, dass da viele gewinnen werden, deren Ideen nie auf die Welt gekommen wären, wenn es so eine Art von Möglichkeiten gegeben hätte, weil wie sollen die es umsetzen, wenn sie eine Idee haben? Und hier kann jetzt jeder, ob jung, alt, ob er Geld hat oder kein Geld hat, ob er weiß, wie die Idee umzusetzen ist, ist völlig egal, er muss nur die Idee haben.
Das Interesse scheint ja auf jeden Fall da zu sein, Ralf. Ich meine, Höhle der Löwen, super erfolgreich. Du machst es seit 10 Jahren. Jetzt kommt die Millionenidee, also noch eine Startup- und Founder-Show. Und du sagst, 40 Millionen Deutsche sitzen da und haben Ideen, aber kriegen sie einfach nicht zum Business. Und ich bin so froh, dass du heute hier bist, Ralf. Ich würde wahnsinnig gerne für uns aus der Tomorrow-Community da mal so diese Takeaways, die Learnings rausziehen. Was bedeutet das? Das allererste, was mir gerade aufgefallen ist, wie du strahlst. Wie du strahlst, wenn jemand dein Produkt kauft für 4 Euro. Und ja, ich muss sagen, ich sehe das echt selten. Also du musst ja nicht deinen Kontostand offenlegen, aber ich würde vermuten, du bist mehrfacher Millionär. Du bist seit so vielen Jahren im Business. Du bist so erfolgreich. Und du strahlst hier im Podcast, weil jemand für 4 Euro bei Rewe dein Produkt kauft. Ja. Und du gehst nicht in dein Meeting, sondern schaust dir diesen Verkaufsvorgang an. Wie hast du das geschafft, dass du dir diese Detailliebe, nenne ich es mal, behalten hast, bewahrt hast, dass du nicht sagst, fuck, interessiert mich nicht.
Ich weiß gar nicht, ob es Detailliebe ist. Ich würde erstmal sagen, um ein bisschen auszuholen, ich kann gar nicht so viel im Leben machen. Das, was ich heute mache, das ist, ich habe wirklich mein Hobby zu meinem Leben gemacht. Also das ist, ich sage immer, ich kann nicht viel, aber so verkaufen Produkte, das mache ich jetzt heute seit oder demnächst seit 38 Jahren, 37 Jahre und 8 Monate mache ich es jetzt. Das macht mir so viel Spaß. Und ich sage das nicht, weil ich hier im Podcast bin. Meine Mitarbeiter, mein ganzes Team weiß das. Ich fahre nach über 37 Jahren jeden Tag mit Freude ins Büro. Ich habe noch keinen Tag Homeoffice in meinem Leben gemacht. Ich liebe das unter Menschen sein. Ich kriege ein Einsamkeitssyndrom, wenn ich zu Hause Homeoffice alleine machen sollte. Ich liebe das, mit Menschen umgeben zu sein. Ich liebe das, über Produkte zu reden. Ich liebe die anzufassen. Ich liebe es, Ideen zu kreieren und das auch mit dem Team. Das ist ja nicht nur Ralf Dümmel. Ralf Dümmel hält sein Gesicht ins Fernsehen, aber ohne mein fantastisches Team wäre das alles nicht möglich, was wir da erreicht haben. Und es stimmt, ich wegen der 4 Euro müsste ich jetzt nicht. Also ich kann 2-mal warm Tag warm essen und mir geht es sehr, sehr gut. Da bin ich auch sehr dankbar dafür. Aber ich glaube, genau das der Punkt ist es. Ich glaube auch, dass niemand ein Unternehmen gründen sollte, um reich zu werden, sondern weil er eine Passion hat, weil er sagt, das ist das, was ich möchte und das macht mir Spaß. Natürlich ist Geld am Ende wichtig, beruhigt und es ist immer leicht zu sagen, wenn man Geld hat, auch zu sagen, ist nicht ganz so wichtig. Das will ich damit gar nicht sagen, dass es nicht wichtig ist, sondern ich sage nur, ich sag das ganz vielen jungen Menschen, unseren Auszubildenden, habe ich gerade, vor ein paar Monaten wieder immer am 1.8. fangen Auszubildende an, dann nehme ich mir auch die Zeit und rede mit denen und stehe für Fragen und Antworten zur Verfügung und sag denen auch immer, Leute, denkt dran, probiert was aus und macht das, was euch am meisten Spaß macht. Guckt nicht, wo du 100 Euro, 200 Euro mehr verdienen kannst, sondern sucht einen Job, wo ihr gerade als junge Leute probiert was aus und das sagst du ja eigentlich nicht deinen Auszubildenden, weil die möchtest du ja behalten, aber wir übernehmen ganz, ganz viele Auszubildende und wir haben heute ganz viele Führungskräfte, die irgendwann vor 15 Jahren, 20 Jahren bei uns mal angefangen haben zu lernen und das macht mich immer stolz, weil das sind Leute, die brennen für, ich sag mal, die haben DS-Blut und wie ich sag immer auch, ich bin mag das Wort Chef nicht, ich bin vielleicht dann eher Mannschaftsführer, aber gerade die Mitarbeiter, motivierte Mitarbeiter ist das größte Kapital, was ein Unternehmen haben kann. Und Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen gehen für dich nur durchs Feuer, wenn sie wissen, dass du auch für sie durchs Feuer gehst. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig und den Menschen auch das Gefühl geben, wenn ich mit 2 leitenden Mitarbeitern zusammensetze und die sagen, wir malen die Wand jetzt grün und ich sage, nee, die muss rot sein, dann diskutieren wir, warum grün. Und wenn die dann nach dem der Diskussion sagen, nee, wir sind trotzdem beide für grün, dann sage ich auch, warum ich nur weil mehr auf meiner Visitenkarte steht, malen wir sie jetzt nicht rot, sondern wenn ihr der Meinung seid, grün, dann machen wir grün. Und ich glaube, dass wenn man gute Mitarbeiter hat, dann muss man auch denen folgen und nicht sagen, nein, ich bin aber Chef und ich sag, was Sache ist, sondern wir diskutieren Dinge. Und das ist, glaube ich, wichtig. Und deswegen macht mir mein Job Spaß, weil ich ein geiles Team habe, für die ich durchs Feuer gehe. Und das ist am Ende, glaube ich, deswegen nicht Detailliebe, sondern ich war ein schlechter Schüler. Ich habe eine Lehre angefangen, wo ich sagen muss, wo ich sehr, sehr dankbar für bin, wo ich wahnsinnig viel gelernt habe für mein Leben, wo ich auch mit einem schlechten Schulabschluss dahin bin und dann da angefangen habe und Verkaufspsychologie im ersten Lehrjahr hatte, wo ich gedacht habe, ach du Schande, ich wusste gar nicht so Verkaufspsychologie, Psychologe. Ich habe gedacht, bist du hier bei der Sekte oder was machen die jetzt mit dir? Hatte schon fast Angst. Und dann ging ich zur ersten Verkaufspsychologie-Schulung und dann war es wirklich das, was jeder kennt, Glas Wasser, halb voll, halb leer, positives Denken. Und dann kam aber auch so von wegen, wenn du Cola und Wasser hast, frag deine Gäste nicht, was möchtest du trinken, sondern frag, möchtest du lieber eine Cola oder ein Wasser? Nur 5% sagen, mag ich beides nicht, hast nicht einen Kaffee, hast nicht ein Bier, hast nicht das oder so. Also das anbieten, was man hat und da schon mit auf einen auf den Weg bringen. Dann wurde gesagt, wer, wieso, weshalb, warum, das müsst ihr ab jetzt sofort und aus eurem Wortschatz streichen. Keiner darf das Wort mehr aussprechen. Und ich sitze da und sage, warum? Und sagt er nicht, da fragen, weil gerade diese Wörter, da muss sich der Kunde bei uns im Haus rechtfertigen drauf, auf diese Fragestellung. Und da habe ich gedacht, das ist irgendwie interessant. Und so ging das immer weiter mit irgendwelchen Dingen von wegen, wenn ihr heute und wie Menschen ticken, sagte Schulungsleiter damals, wenn ihr jetzt nach Hause geht und eure esst heute Abend Leberwurstbrot, dann fragt mal eure Mutter, wo hast du die Leberwurst gekauft? Und 100% kommt, was ist dann mit, was stimmt da nicht und so, warum? Dann sagst du, ich habe gar nichts gesagt, dass da was mit nicht stimmt, weil sie so lecker ist. Also und damit wurde uns so bewusst gemacht, so von wegen so Selbstverständlichkeiten. Wenn ich fahre dich irgendwo hin, du steigst aus und sagst, vielen Dank, dass du mich gefahren hast, dann sollte ich nicht sagen, dafür nicht. Weil dann müsstest du sagen, wofür denn? Also du kannst dich doch bedanken für was. So, das sind so ganz kleine psychologische Dinge, wo man als junger Mensch gedacht hat, scheißegal, ob mir der Job gefällt, aber da lerne ich was fürs Leben. Ne? Also und das hat mich gereizt und dann habe ich ja die Lehre zu Ende gemacht und dann war ich Babysitter bei einem, wir hatten den Namen eben schon mal gesagt, ist aber nicht der Dieter Schwarz, der hieß aber auch Dieter Schwarz und der hatte die Firma DS Produkte, das Unternehmen, wo ich heute Gesellschafter bin und das hat er gegründet, der hat früher immer jeder gesagt von wegen DS, Dümmel Schwarz vielleicht, aber nee, das war Dieter Schwarz, das war mein Ziehvater, der mich groß gemacht hat, der mir vertraut hat und ich war Babysitter bei ihm und habe auf seine Tochter aufgepasst und der kam dann immer und hat, wenn ich da war, beziehungsweise ich war gar nicht Babysitter, ich mache mich größer als ich bin, ich war Assistent-Babysitter, ne? Meine Freundin hat Baby gesittet und wenn ich meine Freundin sehen will, bin ich damit hin am Wochenende und dann hat Dieter Schwarz immer, wenn er nach Hause kommt, was machst du denn so und da haben wir uns mal unterhalten und ich habe von diesem, meiner Lehre geschwärmt, von Möbelkraft, wo ich gelernt habe und wie toll der Laden und was ich da alles lerne und dann war so eine Abend die Situation, dass er kam und sagte, na, wie entwickelt sich das bei Möbelkraft? Ich sag, Wahnsinn. Wahnsinn. Ich habe Schlüsseldienst. Sagt er, was Schlüsseldienst? Sag ich, darf abschließen. Das darf nicht jeder. Die haben mich angesprochen und haben gesagt, sie haben eine sehr vertrauensvolle Aufgabe. Schlüsseldienst bei Möbelkraft damals hieß 374 Türen abschließen. Das heißt, meine Freunde sind alle los, Party machen und Freundinnen im nächsten Dorf besuchen und so. Und Ralf Dümmel hat voller Stolz 374 Türen jeden Abend abgeschlossen. Und ich habe das wirklich mit Stolz gemacht, weil die waren ein bisschen weiter mit Verkaufspsychologie. Die haben mir das so gut verkauft, dass es keiner darf. Eigentlich haben sie einen Doofen gesucht, der abends abschließt. Die haben mir das aber so verkauft, dass ich gedacht habe, mir gehört der Laden. Ich habe einen Schlüssel und ich wäre hier der Held. Und das habe ich ihm mit so einer Begeisterung erzählt, dass er irgendwann gesagt hat, Mensch, aus dem jungen Mann kann mal was werden. Und so bin ich vom Assistenz-Babysitter dann zu DS-Produkte gegangen, gleich nach der Lehre und bin dann da groß geworden und habe mit Dieter Schwarz und dem Team das Unternehmen aufgebaut. Und damals waren wir ganz klein, wir haben 3 Millionen Umsatz gemacht. Oder 1,5 Millionen, muss man ja heute in Euro sagen, also waren damals 3 Millionen D-Mark, haben wir Umsatz gemacht. Ich war der 11. Mitarbeiter im Unternehmen und das war so das Perfekte. Dieter Schwarz war so der Weise, der gesagt hat, Ralf, lass uns mal zusammensetzen, lass uns mal einen 5-Jahres-Plan machen. Und da habe ich ihn angeguckt und habe gesagt, ich weiß nicht, was ich morgen mache. Als junger Mensch, was soll ich 5-Jahres-Plan, weiß ich, was das in 5 Jahren ist. Und diese Ergänzung, glaube ich, der junge, verrückte Landmann, Halleluja, und ich war der Erste, der in Deutschland elektronische Dartboards eingeführt hat. Ich war der Erste, der eine Lichterkette für einen Tannenbaum ohne Kabel gemacht hat. Hab den Wassermax irgendwann, immer mit Team, also nicht ich alleine, aber den Wassermax, dieses Sprudelgerät, ins Leben gerufen, hab mir Harald Junke gesucht, hab Deutschlands bekanntester Alkoholiker trinkt jetzt Wasser, haben wir einen Werbespot gemacht und waren auf einmal überall gelistet mit unserem Sprudelgerät, was wir dann irgendwann als Unternehmen verkauft haben. Ich habe ganz viele, wir haben 700 eigene Schutzrechte und Patente, Geschmacksmuster und Gebrauchsmuster, wo wir sagen, von wegen, das sind eigene Ideen, also die wir selbst kreiert haben mit unserem Team und das macht jeden Tag wieder Spaß, immer zu überlegen, was ist neu. Und dann kam irgendwann ein Anruf, Entschuldigung, wenn ich einfach nur rede und du gar nicht fragen kannst, ey.
Bitte, aber, total spannend.
Entschuldigung, kam irgendwann ein Anruf, ob ich Höhle der Löwen kenne. Und dann habe ich gesagt, ja, kenne ich, klar, weil wer sich mit Produkten beschäftigt, ich habe die Sendung mal gesehen. Ich habe sogar mal anrufen lassen und habe jemanden fragen lassen, ob er davon 40.000 Teile mal ganz schnell liefern kann. Die haben uns aber nicht ernst genommen, weil die uns nicht kannten damals. Insofern hat er gesagt, er hat zu viele Anfragen, er müsste erstmal gucken, was er macht und wusste nicht, wer wir sind. Und da habe ich den Anruf gekriegt, ob ich die Sendung kennen würde. Sag ich, ja klar kenne ich die Sendung. Und dann, ja, habe ich mir vorstellen könnte, da mitzumachen. Und dann habe ich gesagt, ach, weiß ich gar nicht, das ist ja, ich wüsste gar nicht, wenn ich ein Produkt habe, wer der mir helfen sollte, so von wegen. Und dann fing der andere an zu lachen, weil ich habe gedacht, ich soll da ein Produkt vorstellen. Und dann haben die gesagt, nein, als Löwe, als Investor. Habe ich gesagt, kriegen die den Stuhl nicht besetzt oder so? Mich kennt keine Sau in Deutschland. Was ist, wollt ihr mit mir? Also ich mache hier Produkte. Und, ja, gerade sowas brauchen wir. Ich sage aber, da hinzusetzen. Und wenn ich jetzt heute nach 200 Deals, über 200 Deals, die ich da in der Sendung gemacht habe, mit nach 10 Jahren, muss ich sagen, ey Mensch, wie geil ist das? Früher bin ich um die Welt gereist, habe Produkte gesucht, Ideen gesucht und so. Jetzt kriege ich das bezahlt, dass ich da nach Köln komme, kriege ich im warmen Raum da einen Sitzplatz und ein Glas Wasser und in der Garderobe fragen sie noch, ob sie mir Schokolade hinlegen sollen. Und dann sitze ich da und dann geht die Tür auf und dann kommen fantastische Gründer und Gründerinnen und stellen dir Projekte vor und Startups vor. Und das ist einfach nur geil.
Sensationelle Karriere und wirklich reif, außergewöhnliche Karriere, weil du hast es gerade erwähnt, du warst in der Schule nicht so gut. Du kommst aus Bad Segeberg und ja. Ich habe mal einen Satz von dir gehört, dass du gesagt hast, wenn man in Bad Segeberg geboren wird, wird man entweder Winnetou oder man geht zu Möbelkraft, was offenbar da der größte Möbelhändler ist und du bist offenbar nicht Winnetou geworden.
Nee, wie wollen die nicht? Meine Haare waren nicht lang genug wahrscheinlich, aber das war so in Segeberg. Ja,
aber ich frage mich, wenn man deine Karriere heute sieht und ein paar Jahre später bist du Löwe und Oberlöwe bei Hülle der Löwen und entscheidest über Invest und du hast eine Company, ich glaube, ihr macht mittlerweile über 200 Millionen Umsatz, 250 Millionen habe ich gelesen.
Ein bisschen mehr, Wie viel? Aber so in der Größenordnung knapp 300, ja.
300 Millionen. Jetzt machst du deine zweite Show. Du warst auf der Realschule und bist dann...
Da bin ich runtergeflogen, ja.
Bist runtergeflogen? Weil zu schlecht oder zu frech?
Mehr zu frech. Glaubt man gar nicht, ne? Tom, jetzt wäre die Stelle, wo du sagst, kann ich mir gar nicht vorstellen.
Kann ich mir gar nicht vorstellen.
Nee, ich habe zur Schule keinen Bock gehabt und war dann irgendwie, hatte auch immer ein bisschen Pech. Wenn ich eine Tür zugeknallt habe, stand da jemand zwischen und dann gab's einen Tadel und irgendwie habe ich, weil ich zu frech war, bin ich runtergeflogen. Ich hatte auch in Musik und Physik eine 5, weil das wusste ich schon, dass ich nicht singen kann und nicht Sänger werden will und Physik konnte ich noch nie was mit anfangen. Insofern hatte ich da eine 5, hatte aber Ausgleichsfächer, hätte nicht runter müssen und deswegen habe ich bin ich dann auf die Hauptschule, habe meinen Hauptschulabschluss gemacht, bin dann mit dem Hauptschulabschluss zu Möbelkraft. Jetzt muss man mal sagen, weil wir das so, damit man das einordnen kann, das Unternehmen damals, ein Standort, Bad Segeberg, 1,2 Milliarden D-Mark Umsatz, ein Möbelhaus. Die haben zu dem Zeitpunkt 200 Millionen weniger gemacht als IKEA, die 17 Häuser hatten, Möbelkraft hatte ein Haus. Die hatten 3.500 Angestellte, 550 eigene LKWs. So, und damals gab es kein Internet, nichts. Also es war wirklich so, deswegen hieß es immer, Möbelkraft kannte jeder. Da ist man hin, um Erbsensuppe für eine Mark zu essen in der Kantine oder sowas. Das hat man bewusst so marketingmäßig gemacht. Mega Kundenservice. Und die sind jetzt natürlich in anderen Regionen, ein Möbelhaus, kein Möbelhaus schafft es mehr, solche Umsätze zu machen. Also es liegt nicht daran, dass ich weggegangen bin. Also,
Aber ich frage mich, wenn man dich heute sieht, was sagt das eigentlich über ein Schulsystem aus? Dass du auf der Realschule bist, dann gehst du runter auf die Hauptschule und den Realschulabschluss hast du ja nur gemacht, weil du den noch brauchtest, um die Lehre bei Möbelkraft zu bekommen. Und heute bist du ein Multimillionen-Businessman und Investor und die Leute feiern dich. Und wenn man deinen Werdegang sieht, fragt man sich, was stimmt da nicht? Stimmt dein Werdegang nicht oder stimmt einfach unser Schulsystem auch nicht, dass es jemand wie dich offenbar ja nicht erkannt hat?
Ja, also erstmal glaube ich, dass wir, was das Schulsystem angeht, ich glaube schon, dass wir praktischer werden müssen. Das habe ich aber immer schon gesagt. Ich glaube, dass wir, wenn wir heute sagen, Schüler dürfen nicht mit KI da viel machen oder sowas, also ich glaube, dass sie gerade mit KI was, weil das ist die Zukunft, was machen müssen. Ich glaube, dass wir viel mehr Leute, ich war auch mal an der Uni und habe da mal einen Vortrag vor, ich mache halt keine Vorträge, aber da habe ich es gemacht, weil einmal wollte ich in meinem Leben zur Uni. Ich habe auch meine Mutter davor angerufen, ne, als ich davor stand, habe gesagt, Mami, ich habe es geschafft, ich gehe jetzt hier in die Uni und habe da einen Vortrag gehalten. Und wenn du dann siehst, wie junge Menschen an den Lippen kleben und so auch dich begeistert angucken und wo du merkst, dass du die motivieren kannst, und einer meiner Leitsätze in meinem Leben ist, Können kommt von Wollen. Und ich glaube, das sagt ganz, ganz viel. Ich wollte immer und habe Spaß gehabt. Ich wusste aber auch, dass ich keinen Zirkel in meinem Leben brauche, dass ich nicht den Pythagoras oder die Wurzel im Kopf ziehen muss oder sowas. Dafür hat man einen Taschenrechner. Ich konnte das normale Rechnen, das normale 1x1 konnte ich, und ich kann Prozentrechnungen im Kopf manchmal besser als viele andere, weil ich so die einfachen Dinge nur kann und die schweren dann halt nicht, und ich aber keine Gleichung oder sowas in meinem Leben, in meinem Geschäft brauche. Und deswegen sage ich immer, such das, wo du stark drin bist, wo du dich wohlfühlst, wo du Lust drauf hast, und dann bist du auch gut in das. Ich habe auch bei DS eingeführt, wird man irgendwann mal in so einen Test. Bewerbung ohne Zeugnisse. Vielleicht, weil ich so schlecht war in der Schule, aber ich habe gesagt, du kannst doch Menschen, wenn die unbedingt was wollen, dann sind die doch viel, viel besser als jemand, der ein geiles Zeugnis hat und gesagt hat, ja, aber ich muss arbeiten und muss auch Geld verdienen und so weiter. Also ich glaube, dass Menschen in ihren Aufgaben wachsen können und auch wenn du ihnen die Chance gibst. Und ich habe sie ja auch gekriegt. An mich haben ja nicht viele geglaubt und haben gesagt, aber dieser Dieter Schwarz, der mich dann kennengelernt hat, hat ja irgendwas in mir gesehen. Und ich war völlig erschrocken, als der mich gefragt hat, ob ich für ihn arbeiten will, weil ich war ja Möbelkraftkrank. Ich wollte da ja nicht weg. Ich habe da eine super Lebenslauf gehabt, beziehungsweise eine Karriere angefangen. Ich war im zweiten Lehrjahr erster Testauszubildender der Küchen, Einbauküchen. Das durfte zwar als Auszubildender nicht, wurde ein Projekt mit mir gemacht, Einbauküchen zu verkaufen. Und das ist vielleicht auch noch ein gutes Beispiel, kann ich dir mal erzählen, wie man an kleinen Dingen merkt. Ich war der erste Auszubildende, wo man gesagt hat, wir wollen mal gucken, ob junge Menschen Einbauküchen verkaufen, weil das war für die Lehre nicht geeignet, weil da hast du Mikrowellen verkauft oder einen Standkühlschrank oder sowas, aber keine Einbauküchen. Wenn du dich da 5 Zentimeter verplanst, dann kannst du 20.000 damals Mark oder Euro wegschmeißen und so. Und dann habe ich einen 8 Wochen Crashkurs gekriegt und habe Einbauküchen geplant. Und dann war ich, und die hatten 350 Verkäufer für Einbauküchen, um mal die Größenordnung zu sagen. Und ich war nach 4 Monaten der beste Küchenverkäufer. Das hat keiner verstanden oder das ging auch nicht. Und wie war das? Damals war es noch so, da gab es ja keine Computer, wo du Küchen geplant hast, sondern du hast wirklich mit den Kunden zusammengesessen, eine Grobzeichnung gemacht, dann die Küche ausgerechnet, geplant und dann hat der Kunde hoffentlich unterschrieben und die Küche gekauft und dann sind die Küchenverkäufer ins Planungsbüro gegangen und haben wirklich mit dem Lineal und Bleistift wirklich die Küche im Maßstab wirklich millimetergenau geplant und das hat so 2-3 Stunden gedauert und ich habe die Küche verkauft, die Mappe in mein Fach gesteckt und bin raus, habe den nächsten Kunden gemacht, den nächsten Kunden, bin abends mit meinen verkauften Küchen nach Hause und habe mich abends hingesetzt und habe die Küche gezeichnet. Das heißt, ich war nicht der beste Küchenverkäufer. Ich war der, der am meisten Zeit investiert hat. Dadurch konnte ich mehr Küchen verkaufen. Und das habe ich natürlich keinem gesagt, weil alle haben sich gewundert, wie kann dieser junge Mensch jetzt auf so schnell der beste Küchenverkäufer sein? Und ich habe einfach mehr Zeit investiert, weil ich den Erfolg wollte. Ich habe gesagt, ich möchte hier Küchen verkaufen. Ich möchte, dass dieses Projekt funktioniert, dass sie mir die Chance geben.
Also einfach arbeite härter.
Ja, ich habe in meinem Leben auch nichts geschenkt gekriegt. Also heute sagt man, ja, dem geht's gut oder sowas, aber ich komme auch aus der Zeit mit dem Dispo in die Disco und keine Kohle gehabt und nix und wusste nicht, wie ich mir am Wochenende die Disco finanzieren kann oder den Sprit für meine 80 MBX da, mit der ich rumgefahren bin oder sowas. Und ich hatte Spaß dran, aber wollte auch was erreichen. Und Erfolg ist, wenn ich sage, ich wollte auch Erfolg, dann ist Erfolg nicht nur Geld. Ich habe nie irgendwie das Ziel gehabt jetzt, du musst irgendwann so viel Geld haben oder irgendwas. Das hat mich nie gereizt. Also nehme ich mit und ich habe nichts gegen Geld, ganz im Gegenteil, also das nicht falsch verstehen. Aber das war nicht der Hauptpunkt. Ich glaube, dass der Unterschied ist, machst du den Job der Kohle wegen, weil du viel Geld verdienst, oder machst du es des Erfolges wegen? Und wenn du erfolgreich bist, kommt ja Kohle automatisch und dagegen wehre ich mich nicht.
Aber ist das eins der größten Learnings? Tomorrow ist ja ein Business-Podcast und alle wollen natürlich was mitnehmen aus dem Gespräch mit dir, was lernen. Ist eins der großen Learnings aus deiner Karriere zu sagen, was du machst, egal was du machst, Geld darf nicht dein erster Antrieb sein?
Ja, kann schon. Jetzt muss man ja aufpassen, dass man nicht sagt als Unternehmer, guck nicht aufs Geld, weil gerade du musst auf die Kosten gucken. Gerade bei Startups habe ich das ja immer wieder. Die sitzen da und überlegen, du wärst CEO, du wärst CMO. Die kommen ja immer mit Namen, wo ich sage, könnt ihr mal nicht überlegen, was ihr auf die Visitenkarte schreibt, könnt ihr mal die Ärmel hochkrempeln und machen. Das ist viel wichtiger. Und gerade beim Startup musst du alles machen. Ich kann dir Geschichten erzählen. Ich habe Container entladen. Ich habe am Wochenende im Lager gearbeitet. Ich habe manchmal abends den ganzen Tag im Büro gesessen und bin nach Hause gefahren, habe einen Jogginganzug angezogen, bin zurückgefahren, habe im Lager Sachen gepackt und ausgezeichnet, als wir ein kleines Unternehmen waren. Also mir muss auch keiner erzählen, wie lange es dauert, einen 40-Fuß-Container auszupacken und wie, dass du, wenn du drin bist und immer Kartons rausholst, dass du denkst, der ist nie leer. Also da guckst du dann mal außen und siehst auf einmal, ey, ich habe noch nicht mal die Hälfte und bin hier schon da ewig dabei. Das habe ich alles selbst gemacht und deswegen kann ich auch mitreden und das war mir immer wichtig und auch alles selbst mal auszuprobieren, um zu sehen, was geht da. Mir wäre es jetzt so einfach zu sagen, nicht aufs Geld zu achten, aber ich glaube, dass schon auch gerade als Unternehmer ist Zeit, du musst auch Fleiß und ehrgeizig sein, das gehört schon dazu und natürlich muss das Geld auch stimmen, insofern ist man, wenn man jetzt hier sitzt und sagt, hey, Geld ist nicht wichtig, aber ich sag auch, gründe kein Unternehmen, weil du Unternehmer sein willst. Sondern die Idee muss ja passen. Nicht, dass dein Job Unternehmer, ich will Unternehmer werden. Ja, mit was? Na, das weiß ich noch nicht, aber Unternehmer, das geht ja schief. Du musst doch eine Intention haben, was mache ich? Wo habe ich einen Markt? Wie sieht der Wettbewerb aus? Was habe ich für Konkurrenz? Ist mein Produkt einzigartig? Hat es diesen unfairen Vorteil? Ist es günstiger? Ist es besser? Ist es anders? Ist es neu? Hat es gar keinen Wettbewerb oder was auch immer? Das muss ich erstmal sehen und deswegen glaube ich, dass dieses Können kommt von Wollen, dass man, wenn man unbedingt was will, auch wirklich Berge versetzen kann.
Aber viele sind natürlich mittlerweile über diesen Erfolg einfach auch durch Social Media, egal was du siehst überall die super erfolgreichen Menschen, du siehst diese hundertfachen Milliardäre in Amerika. Und ich meine, wenn du heute am Anfang deiner Karriere stehst und du kriegst das jeden Tag über Social Media eingespielt, hast du schon das Gefühl, wow, ich muss ja auch schon eine Milliarde machen, weil sonst bin ich ja gar nicht erfolgreich.
Das ist halt totaler Quatsch, weil erstmal gibt's da auch ganz viele Unwahrheiten und wie sieht die Wahrheit denn wirklich aus? Was hat denn jemand? Was hat er wirklich auf dem Konto? Wir reden auch bei meinen Startups immer, was ist der erfolgreichste Höhle der Löwen-Deal? Dann sage ich immer, was meinst du denn? Unternehmenswert, wo ich gar nicht weiß, ob ich das jemals verkaufe? Ist nicht Cash auf dem Konto der größte Erfolg? Also wenn ich einen zum Multimillionär gemacht habe, und das habe ich mehrere Multimillionäre mit einer Idee, mit einem Produkt, ist das nicht der größte Erfolg? Oder dass ich einen Unternehmenswert habe, den ich irgendwo im Buch lesen kann, aber gar keinen Käufer dafür habe? Also das ist immer so eine Frage. Und wenn heute jemand hier zuhört und sagt und jung ist und sagt, ich möchte Milliardär werden, dann würde ich sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass er es schafft, ist 0,0001 irgendwie. Also es gibt ja diese Ausnahmen, aber das, ich will Milliardär werden, ja mit was? Ja, das ist erstmal egal, Hauptsache ich werde Milliardär, das kann nicht klappen, also da glaube ich nicht dran. Also das, ich sag auch ehrlich, als ein Zuckerberg oder so angefangen hat mit Facebook und so weiter, ich glaube nicht, dass der angefangen hat, um zu sagen, ich will Milliardär werden. Natürlich muss man auch groß denken, Think Big ist ja ein wichtiger Punkt, aber wir reden ja, wenn wir hier reden über Milliardär, ich meine, heute Millionär zu werden, heute mehrfacher Millionär zu werden, ist ja auch nicht schon so einfach und das sind, man soll sich Ziele stecken, die müssen aber auch realistisch sein und wenn heute Leute, junge Menschen irgendwo in der Schule sitzen und sagen, ich will Milliardär werden, dann sage ich, das nett. Wollen wahrscheinlich alle auch erstmal irgendwie, aber womit? Was willst du machen? Womit verdienst du nachher so viel Geld? Also und ob jetzt auch das oberste Ziel ist, also wie gesagt, Geld war für mich, hab gerne Geld gehabt und wollte auch mehr irgendwann haben, aber Geld war nicht die Hauptmotivation.
Du brauchst, um das Geld zu machen, brauchst du zwei Punkte. Du brauchst ja erstens die tolle Idee und du brauchst jemanden, der an dich glaubt. Du hast es gerade sehr schön geschildert, Dieter Schwarz hat an dich geglaubt, obwohl du Realschule hattest, obwohl du Hauptschule hattest und nicht das beste Zeugnis hattest, hat er an dich geglaubt. Wenn du heute mit Menschen sprichst, die tolle Ideen haben, die zur Höhle der Löwen kommen oder demnächst zur Millionenidee, wann glaubst du an Menschen? Was müssen Menschen bringen, damit Ralf Dümmel sagt, ich höre dir zu und ich glaube an dich?
Also das Wichtigste ist jetzt so ein alter Spruch, so von wegen, sie müssen authentisch sein, sie müssen ehrlich sein. Ich finde erstmal, ich liebe bei Höhle der Löwen, wenn Menschen reinkommen und total nervös sind und sich zehnmal entschuldigen, dann bin ich der Erste, der sagt, also wäre schlimm, wenn ihr nicht aufgeregt wäre. Also ich bin noch aufgeregt, wenn ich heute zur Höhle der Löwen in den Sessel sitze, ich bin aufgeregt, was da kommt. Und wenn jemand ins Fernsehen geht, das noch nie gemacht hat, soll sein Produkt vorstellen, hat die Chance seines Lebens ja auch da relativ einfach, sag ich mal, es klappt nicht alles, aber da ist relativ einfach, wenn du einen Deal machst, dass du auch relativ schnell mit Unterstützung von tollen Löwen und Löwen, mit deren Netzwerk auch Millionär zu werden. Da haben wir ganz, ganz viele Beispiele, oder mehrfacher Millionär zu werden. Und deswegen ist das so ein, ich erwarte von den Menschen, dass sie natürlich sind, ehrlich sind. Wenn ich das Gefühl habe und auch spüre, ich mag das halt, wenn sie auch nervös sind, wenn einer da ganz cool hinkommt und da so das Ding, dann ist das schon fast mir ein bisschen spooky, wenn ich sage, von wegen, wieso kann man nicht aufgeregt sein, wenn man vor einem großen Moment seines Lebens steht. Jetzt muss man sagen, dann kommt das, dass du für deine Idee brennen musst. Dieser Spruch von wegen, du kannst nur andere Menschen anzünden, wenn du selber brennst für irgendwas. Das ist wichtig. Und jetzt kommt für mich einer der wichtigsten Punkte, nicht die Bodenhaftung verlieren, nicht zu sagen von wegen, ich bin der Größte, ich habe das Beste, dass man schon Respekt vor allem hat, was da andere tun und was auch andere haben, auch tolle Ideen und so weiter. Und mir sind die Leute, die sagen, ich glaube an mein Produkt, ich habe aber auch Angst, dass andere damit kommen und ich brauche aber Hilfe, das und das schaffe ich nicht. Das liebe ich dann zu sagen von wegen, ey, den helfe ich gerne und die unterstütze ich und das ist ja auch einer der Punkte bei der Millionenidee, da sind wir ja gerade nicht bei Unternehmer und Unternehmerin, sondern da kann der Schuljunge kommen, da kann die Oma in der Küche sich eine Idee ausgedacht haben, da kann die Hausfrau kommen, da kann auch der Unternehmer kommen, wenn er aus einem ganz anderen Feld kommt und sagt, ich habe eine Idee oder so. Da kann jeder mitmachen, der eine Idee hat. Und deswegen gucke ich eher drauf, dass ich auf tolle Menschen treffe. Ich lerne es keine Einbahnstraße. Alle Gründer sagen immer, sie lernen viel von mir. Ich gucke sie immer an und sage, ich auch von euch, weil Lernen ist keine Einbahnstraße. Und ich bin nichts Besseres, weil ich da im Fernsehen sitze. Ich habe viel Geld, Lehrgeld in meinem Leben bezahlt. Das sage ich den meinen Gründern immer. Ihr macht Fehler nicht, die ich gemacht habe. Ich habe zum Glück mehr richtig als falsch gemacht, aber die gesunde Fehlerkultur ist wichtig. Man muss aus Fehlern lernen. Fehler machen und Angst haben vor Fehlern ist der falsche Weg, weil wer viel arbeitet, der macht Fehler. Also ich mache jeden Tag Fehler. Wahrscheinlich. Also ich bin inzwischen in der Lage, die auch selbst auszubügeln. Aber es gibt keinen, der viel arbeitet, der keine Fehler macht.
Du hast gerade im Nebensatz ganz spannend gesagt, dass du viele zu Millionären gemacht hast. Natürlich, die investiert haben, mit dir zusammen in das Projekt reingegangen sind. Wie viele Menschen hast du in deinen 10 Jahren bei Höhle der Löwen und in deinem Business zu Millionären gemacht?
Die Frage hat noch nie einer gestellt. Hätte ich mal bloß nachgelesen jetzt mal. Also, wie gesagt, über Kontostände rede ich ja nicht und einzelne Leute nicht. Aber das sind schon... Ich würde schätzen, also die Zahl nicht genau, aber so 20.
Du hast 20 Menschen zu Millionären gemacht.
Oder mehrfache Millionären.
Wow. Ich meine, das ist doch toll, sowas sagen zu können. Ich habe 20 Menschen zu Millionären gemacht.
Kommen natürlich trotzdem auch viele dazu, die gut leben, die ein Unternehmen haben, wo sie gut mit leben können, aber nicht auf dem Privatkonto mehrere Millionen haben oder so.
Sind die Menschen dankbar dafür, dass du sie zu Millionären gemacht hast?
90% ja.
10%?
Es gibt immer, das hast du überall im Leben, die sagen, warum geht nicht noch mehr und so, also das hast du immer. Damit muss man leben irgendwann. Man wundert sich am Anfang, weil man sagt, wo wärst du ohne? Aber man muss schon sagen, die meisten sind sehr, sehr dankbar und sagen mir auch, ohne dich hätte ich so oder ohne dich und wenn ich dich sage oder wenn sie mich meinen, meinen sie natürlich auch das Team dahinter, weil ich alleine hätte es nicht geschafft, aber die sind schon dankbar. Aber es gibt immer, das weißt du selber im Leben, es gibt immer, schick morgen 1000 Leuten 100 Euro, dann melden sich auch 8 und sagen, warum nur 100, also, ja, also hättest auch mehr schicken können.
Lass uns nochmal in das Mindset der Gründer gehen, wenn jemand eine Idee hat und du sagst, 40 Millionen Menschen da draußen, die tolle Ideen haben, ist ja immer die größte Angst, die alle haben. Du hast es schon erwähnt, darf ich das jemand erzählen? Da klaut mir ja jemand die Idee. Aber irgendwann muss ich es ja erzählen. Was würdest du empfehlen, wenn ich eine tolle Idee habe? Das nicht jedem zu erzählen, natürlich vermutlich mal, aber wahrscheinlich soll
ich
es
dir erzählen. Nein, und bevor man zu rausgeht und zu vielen Menschen das erzählt, sich jemand zu suchen. Ich sage auch immer, jeder geht ja nicht, kommt nicht in die Show rein bei Höhle Löwen. Manche wollen doch vielleicht nicht ins Fernsehen, was auch völlig legitim ist. Ich sage den Menschen immer, wenn du ein Unternehmen hast oder jetzt mal eine Erfindung hast, such dir erstmal einen Sparringspartner. Such dir einen, der möglichst in deinem Umfeld irgendwie Unternehmer ist, der dir schon mal ein paar Tipps geben kann, wie du das machst, weil gerade so den Sparringspartner, das war ja das Beispiel, was ich vorhin hatte, mit diesem jungen, verrückten Ralf Dümmel, Lampmann, Halleluja, auf dem Tisch tanzen, ich kann alles verkaufen, verkaufen, verkaufen. Und dazu ein Dieter Schwarz, der das Geschäft von der Pike auf gelernt hat, viel Erfahrung hatte, viele schon durchgemacht hat, Höhen und Tiefen, weit mehr Höhen und was Tolles aufgebaut hat schon zu dem Zeitpunkt und auch von dem ich wieder lernen konnte und diese Ergänzung, die ist ganz gut und wenn du jemanden hast, deswegen sage ich auch immer, wenn du eine Idee hast, erzähl die nicht abends auf dem Geburtstag, wenn alle 1,3 Promille haben, dann wollen sie was trinken und dann sagen sie dir alle, damit du ruhig bist, ja, ist ganz gut und wollen nicht loswerden eigentlich, sondern rede mit jemandem, der kritisch da mal hinterguckt und der dir mal einen Tipp geben kann, ob diese Idee wirklich was wert ist und das fragt man nicht in seinem allerengsten Umfeld, auch wenn man dann ja oft geneigt ist zu sagen, Freunde sagen dir schon die Wahrheit, aber in deinem engsten, in deiner Familie, wenn du dann sagst, ich hab die, glaubst du auch, dass die Artikelidee gut ist oder so, werden die meisten sagen, ja, finde ich gar nicht so schlecht, die wollen vielleicht auch die Diskussion nicht, sondern du musst mehr überlegen, für welche Zielgruppe ist das und die Menschen mal fragen, ist diese Idee wirklich so gut? Das meine ich vorhin damit, dieses für die Idee brennen, aber nicht abheben und sagen, ich habe das Tollste, das Beste, jeder will das haben und so weiter. Ich erkläre als gutes Beispiel, ich erkläre meinen Gründern immer ganz am Anfang, pass auf, du hast die Chance auf einen Sechser im Lotto. Du warst jetzt bei Höhle Löwen, du hast einen Deal mit mir, vielleicht ist das sogar die Chance auf einen Siebener im Lotto. Aber es ist keine Garantie. Weil am Ende entscheidet nicht der Löwe, am Ende entscheidest nicht du als Gründer oder Gründerin, ob etwas erfolgreich wird. 84 Millionen Menschen da draußen entscheiden, ob dein Produkt angenommen wird oder nicht. Und nicht du und nicht ich. So, und auch ich mit meiner Riesenerfahrung und ich kann nicht viel und mache mein Leben lang Produkte. Auch ich liege nicht immer richtig. Und das gehört zum Geschäft dazu. Und auch ich kann nicht immer sagen, ich würde ja, wenn es geht, würde ich ja nur in Erfolgsdinge investieren. Aber ich habe auch Dinge gemacht, die nicht funktioniert haben. Und da muss man sagen, das bringe ich den Leuten immer, sag, was ist dein Plan B? Also nicht, dass du denkst. Und dann kommt manchmal die Antwort, das verstehe ich total, das ist nicht immer alles gut. Aber das kann mir ja nicht passieren mit meinem Thema. Mein Thema wird ganz groß. Und dann merkst du, ah, die haben es nicht verstanden. Und ich wünsche ja, dass die Menschen dafür brennen, für ihre Idee. Aber du musst auch akzeptieren, dass du nicht entscheidest, ob was erfolgreich wird oder nicht, sondern du musst, kannst ganz viel dafür tun, richtige Platzierung, richtigen Preis, richtige Orte, wo du es verkaufst, auch vernünftig platziert, tolle Verpackung, tolles Marketing, das kannst du viel beeinflussen, dass was gut wird, aber rauskaufen. Ich habe gesagt, ich sag meinen Gründern immer, in den Handel bringen kann ich dich. Aber rauskaufen, das müssen die Kunden, das kann ich nicht. Und die entscheiden, ob sie es rauskaufen.
Ist total interessant. Eric Potzowait, der Founder von Scalable Capital, über 1 Milliarde Bewertung, hat mal so einen wunderbaren Begriff genannt, Wantrepreneur, also so viele Leute, die gerne Unternehmer wären und auch gerne bei jedem Glas Bier mutiger sind mit ihrer Idee, aber wenn das Glas ausgetrunken ist oder am nächsten Tag der Kater weg ist, trauen sie sich nicht. Ich würde gerne von dir lernen, Ralf, nach allem, was du gesehen hast bei Höhle der Löwen und jetzt demnächst natürlich auch sehen wirst, aber auch in deinem realen Business. Was machen die Menschen falsch, die eine tolle Idee haben, aber diese Idee einfach nicht in Business umgesetzt kriegen?
Ja, erstmal ist die Frage, nochmal ganz am Anfang, ob sie überhaupt den Mut haben, das zu tun, ob sie es überhaupt wirklich wollen. Weil damit fängt's ja an. Du sagst das ja so schön. Abends beim Bierchen, ich habe eine geile Idee, die müsste ich mal machen, die mache ich irgendwann mal und so weiter. Und am nächsten Tag, nee, das kostet ja Geld, das ist ja Risiko, ich müsste ja Leute nach Geld fragen oder ich müsste mir überlegen, und da gehe ich ja lieber in meinen Job morgen wieder und mach das erstmal. So, den Schritt erstmal zu wagen. Dann zu sagen, und da bin ich ganz viel, und das sehe ich bei ganz, ganz vielen Startups, dass sie die Kosten so schnell steigen und ich überlege den Mitarbeiter, bevor über Geld mal reinkommt, sondern erstmal zu sagen, ey, was ist eigentlich mein Businessplan? Was kann ich eigentlich ausgeben? Was habe ich? Das gibt's ja auch, es gibt ja die unterschiedlichsten Modelle. Es gibt ja die sogenannte Burn Rate, wo du planst, du verlierst jeden Monat das, um erstmal Marktanteile zu gewinnen. Und wenn du die gewonnen hast, irgendwann fängst du dann an, so nach dem Motto, das ist ja ein bisschen amerikanisches System. Geld verdienen ist nicht wichtig, wir werden erstmal groß. Und wenn wir groß sind, dann haben wir Marktmacht und dann verdienen wir Geld. Das ist ja ganz, ganz oft. Das wird aber immer, auch in der schwierigen Zeit jetzt, umso schwerer. Und das ist auch nicht ganz so einfach, weil die Wahrscheinlichkeit, dass du deinen Laden abschließt, bevor du Marktanteile hast, ist relativ groß. Das heißt, da ist auch das gesunde Wachstum, dass man gesund wächst in seinem Unternehmen und entweder Kapital aufnimmt und dann Dinge riskiert und nicht einfach aus den Vollen und da noch Mitarbeiter, weil ich merke, dass ganz oft die Kosten so schnell steigen, die Einnahmen noch nicht da sind und die Luft ausgeht. Und in der heutigen Zeit ist es bei den Banken auch nicht mehr so einfach, als wir beide jung waren. Das ist lange her, da bist du zur Bank gegangen, hast gesagt, ich habe eine Idee, da haben die dir Geld gegeben. Heute kriegst du auch nicht mehr so leicht ohne Sicherheiten Geld und da muss man sich gut überlegen, wie groß ist das Risiko, was ich eingehe, kann ich das eingehen, gehe ich das ein und habe ich da einen Markt für.
Und was läuft schief, wenn eigentlich eine gute Idee funktioniert? Gehen wir mal so hinter die Kulissen von Hülle der Löwen. Ich habe in Interviews von dir gelesen, dass du mal beschrieben hast, da gibt's die Pitches, die wir alle im Fernsehen sehen, die sind dann 20 Minuten zu sehen. In Wahrheit dauert das aber 1,5 Stunden. Das wird nur zusammengeschnitten, weil natürlich nicht alles so interessant ist. Und dann sieht man das und dann kommt es zum Deal. Man sieht, wow, der geht mit Ralf Dümmel und das ist jetzt erfolgreich.
Erstmal sieht man, dass ich 1,50 Meter aus dem Sessel springe, wenn ich den Deal überhaupt kriege. Das ist ja der schlimmste Moment, wenn andere Löwen den auch wollen. Die sind ja auch gut, leider.
Und dann kriegst du den Deal und die Leute denken, ja super, jetzt macht es Ralf und morgen ist es im Regal, bestens platziert. Und dann ist es aber oft nicht so, weil es geht dann eigentlich ins wirkliche Business und dann kommen die Leute zu dir in deine Company, zu DS-Produkte und dann ist erstmal noch Real Talk. Wie viele scheitern dann noch auf den letzten Metern, obwohl sie dich gewonnen haben, obwohl sie begeistert haben, obwohl sie den Deal bekommen haben? Warum bricht es dann noch? Und vor allem auch, wie viele brechen?
Wie viele Deals dann nicht zustande kommen, die im Fernsehen? Das ist deine Frage? Ja. Oder wie will er nicht erfolgreich werden danach? Nee,
lass uns die Frage spätten. Wie viele, die im Fernsehen erfolgreich waren, sind nachher nicht erfolgreich geworden, weil sie auf den letzten Metern gescheitert sind?
Bei mir sind über alle Staffeln ungefähr 90% zum Notar gegangen.
Wow, tolle Quote. Woran, Ralf, sind die 10% gescheitert, wo sie dich doch schon hatten, wo sie dann in deine Company kamen?
Also ich gebe dir zwei Beispiele, ohne jetzt sehr ins Detail zu gehen. Ein Deal ist gescheitert, weil mir jemand gesagt hat, von wegen, Mensch, er war so nervös und kam gar nicht so dazu und die Firma ist 500.000 mehr verschuldet. Das war irgendwie nicht der richtige Zeitpunkt in der Sendung, darüber zu sprechen. So, das war der eine Punkt. Der zweite, der hatte ein Café in Österreich in seiner GmbH, wo ich gesagt habe, ist nicht schlimm, muss aber raus, weil ich wollte nicht in ein Café investieren, sondern in dein Produkt. Nee, das könnte nicht raus. Und da haben wir uns nett geeinigt, dass wir dann den Deal nicht machen können, weil ich kein Café investieren wollte. Also das muss man auch immer sagen. Es gibt natürlich auch mal Dinge, wo entweder strategische Ausrichtung nicht passt, es vielleicht auch manchmal so ist, dass die... Bei mir hat es nie dran gelegen, dass die Chemie nicht passt, weil da hatte ich irgendwie immer ein gutes Gefühl. Und ich bin auch mit denen, wo die Deals nicht zustande gekommen sind, denen habe ich auch in meisten Fällen geholfen. Also wenn ich die letzten 3, 4 Deals, die nicht zustande kommen, wenn ich die jetzt, kann ich dir gleich die Telefonnummer oder dir WhatsApp schreiben, wo die mir schreiben, Mensch, Ralf, lass uns doch. Und ich helfe denen, gebe denen noch Tipps, damit sie für die Ausstrahlung gewappnet sind oder so. Aber ich bin auch stolz drauf, dass wir die meisten Deals wirklich durchkriegen. Und es ist so, manchmal wird, jetzt bin ich noch ein bisschen anders, meine Quote ist sehr hoch, muss man sagen, aber nicht, weil ich so ein toller Hecht bin, sondern weil ich bin gar nicht so der Finanzinvestor, ich bin fast mehr der strategische Investor, weil ich verkaufe den ganzen Tag Produkte und da ist das so, das passt so in mein ganzes Umfeld mit rein. Wenn morgen ein Gründer kommt zu einem anderen Löwe und sagt in der Sendung, er hat ein Patent und du stellst danach fest, dass das Patent gar nicht erteilt ist und auch nicht erteilt wird, dann ist es das gute Recht, auch als Investor zu sagen, nee, dann sehe ich das nicht. Bei mir ist es immer noch mal so, dass ich sage, die Schnellen fressen die langsam und wenn ich jetzt schnell bin, dann, ja, Patent hin oder her, dann ich mit meinem Netzwerk kriege ich das irgendwie rein oder so. Aber sowas passiert natürlich auch.
Aber das heißt, im Learning, die meisten Deals im Nachhinein scheitern, weil die Founder dann doch nicht alle Details parat haben, weil dann noch Überraschungen kommen, genau. Mehr Verschuldung.
Ich kann jetzt nicht für alle sprechen, weil das muss ja, ich habe ja genug mit meinem Business zu tun und ich kehre vor meiner Tür, dass ich nicht beurteilen kann. Ich will nur sagen, es gibt schon die Dinge, die man mal mitkriegt, wo man sagt, das stimmte nicht ganz, was in der Sendung gesagt wurde, Patente waren nicht haltbar oder man hat sich zusammengesetzt und die strategische Ausrichtung, hatte ich auch schon, ne? Ich hatte ein Investment, die junge Unternehmerin gesagt hat, sie näht das mit ihrer Mutter in der Küche und das möchte sie weitermachen, wo ich gesagt habe, dann werden wir aber die Mengen, die ich brauche, in den nächsten 6 Jahren nicht produzieren können mit neuer Küche. Das müssen wir schon professionell aufstellen. Das wollte sie nicht. Und dann habe ich gesagt, finde ich total legitim. Aber dann bist du eigentlich bei mir falsch, weil dann können wir beide ja kein Unternehmen aufbauen. Dann machst du das, was du in der Küche nähen kannst und das verkaufst du an ein paar Läden und dann willst du so. Und das war ja aber so wichtig und nachhaltiger und nicht irgendwie woanders produzieren und so. Und da habe ich auch total, das muss man auch sagen, da habe ich total Verständnis für. Aber das war nicht so in der Sendung eigentlich angedacht, wo sie einen Deal mit mir macht und jetzt wir 10.000 Filialen und Onlinehandel und Teleshopping und alles bespielen wollen. Und sie sagt, sie will in der Küche die Sachen selber nähen und braucht keine Hilfe. Dann geht das halt nicht. Und sowas hast hast du auch mal. Und das nenne ich dann mit strategisch ist man dann auseinander. Dann hat sie eine andere Vorstellung als ich. Und das ist gar nicht, hört sich jetzt böse an. Das ist passiert ganz oft ganz lieb, dass man sagt, du pass auf, ich schlage das und das vor. Wenn du das anders siehst, es ist dein Produkt. Ich bin Minderheits, ich habe eine Beteiligung. Ich kann dir aus meiner Erfahrung Tipps geben. Aber du triffst am Ende die Entscheidung. Ich werde dir immer die Wahrheit sagen, aber du triffst die Entscheidung, ob du auch den Weg gehst. Und du solltest ihn nicht wegen mir gehen, sondern du solltest ihn gehen, weil du ihn auch richtig findest. Und wenn du ihn falsch findest, musst du das sagen. Und wenn wir dann nicht zusammenkommen, dann ist das auch gar nichts Böses. Es bringt nichts auf Krampf. Ich meine, das ist, wir verloben uns da in Köln bei der Sendung und dann spätestens beim Notar heiraten wir. Und du verbringst mit denen sehr viel Zeit. Und das ist eine Partnerschaft. Und jedes Geschäft hat nicht nur Sonnenschein, sondern da gibt es auch mal Regenwetter. Und vielleicht gibt es auch zweimal im Jahr Gewitter. Und dann, das musst du aushalten. Und das hältst du aus, wenn du Vertrauen zueinander hast, wenn dich gut verstehst und wenn du auch eine Sprache sprichst. Deswegen kann man diskutieren und unterschiedlicher Meinung sein. Aber man muss am Ende in einen Raum, kann man mit zwei Meinungen rausgehen, aber man muss als Unternehmer, wenn man gemeinsam als Partner ist, mit einer Meinung rausgehen. Und da kann man sich drinnen gezofft haben, wie man will, aber draußen muss man eine Meinung sein und nicht dem anderen irgendwann hinhalten und sagen, ich hab's dir gleich gesagt oder so.
Du hast ja auch gerade schon im Nebensatz gesagt, dass du dich auch mit Niederlagen auskennst, dass nicht alles in deinem Business immer funktioniert hat. Lass uns mal reden über dein Projekt Social Chain AG. Die hast du ja gegründet mit deinem Löwenpartner Georg Kofler.
Die hat Georg Kofler gegründet und der hat unser Unternehmen dann übernommen und dann sind wir fusioniert.
Okay.
Also das Unternehmen gab es schon.
Das war natürlich eine große Idee. Ihr wart zusammen an der Börse in Frankfurt, habt die Glocke geläutet, sollte ein großes Geschäft werden. Man hat gedacht, so zwei, du als Profi machst so ein Geschäft, das muss doch funktionieren. Und dann hat's nicht funktioniert. Also die Company ist insolvent gegangen. Der Kurs war, ich glaube, zu einer Zeit mal auf 54 Euro, ist dann innerhalb kurzer Zeit um 90% gefallen. Was ist passiert?
Boah, das jetzt in wenigen Sätzen zu sagen, ist schwierig. Ich versuch's mal. Also es ist was, wo wir tierisch dran geglaubt haben. Wir haben gesehen, dass DS-Produkte unwahrscheinlich viele Stärken hat. Wir haben gesehen, dass Social Media mehr kommt, dass TikTok-Shops und sowas alles im Kommen ist. Und da waren wir nicht gut aufgestellt. Und da haben wir gesagt, dass wir als Unternehmen, ey, wir müssen investieren, wir müssen uns da neu aufstellen und wollen da auch mitmischen. Und dann hat Georg Kofler war Löwe und hatte ja genau so ein Unternehmen, was Social Media-mäßig unterwegs war. Und dann haben wir gesagt, boah, ob da nicht 1+1=3 ist oder sowas oder noch mehr und haben an die Geschichte extrem geglaubt und jetzt muss man sagen, zwei Dinge, das war einmal ein Unternehmen, was extrem im Wachstum war, das war die Social Chain, wo so ein bisschen dieses amerikanische Modell, Geld verdienen kommt noch, aber wir wachsen erstmal, trifft auf ein Familienunternehmen, wo wir gesagt haben, wachsen müssen wir nicht, wir wollen mindestens das Gleiche machen, Umsatz ist zweitrangig, wichtig ist, was unterm Strich überbleibt und ich mache gerne 10 Millionen weniger, muss mich nicht mit Millionen loben, mache auch gern 20 Millionen weniger, wenn ich das gleiche Ergebnis habe, also und da sind so zwei Kulturen zusammen getroffen, die schwerer zusammenzuführen waren, als wir uns das vorgestellt haben. Wir haben extrem dran geglaubt, auch ein Georg Kofler hat extrem dran geglaubt und auch sehr viel, auch ja privat investiert und sehr viel privat auch verloren. Das vergisst man immer an solchen Geschichten. Für mich war es eine Scheißzeit insofern, weil ich extrem dran geglaubt habe, dass auch eine der größten oder die größte Niederlage geschäftlich für mich war. Mir tut jeder leid, der auch dran geglaubt hat und damit Geld verloren hat. Wir haben auch Geld verloren. Also wir wurden ja auch viel in der Übernahme mit Aktien bezahlt, die wir auch verloren haben. Aber ich will gar nicht jammern, sondern ich sage, jeder tut mir leid, der da. Das hat alles nicht funktioniert und wir kamen dazu, dass diese verschiedenen Kulturen, zu viele Firmen, das zusammenzuführen und dann kamen wir in eine Zeit, die natürlich brutal war. Wir waren zur schlimmsten Zeit, dass ich habe in meinem Leben, Geschäftsleben alles erlebt. Ich habe Währungsschwächen erlebt, ich habe Transportschwierigkeiten, lange Verschiffungszeiten, Containerpreise explodieren. Ich habe Konsumzurückhaltung, Bankenkrise, ich habe alles erlebt, was ich noch nie erlebt habe, ist alles zusammen. Und das kam alles zusammen, auch durch den Krieg dann. Ukraine, da ist natürlich auch eine Unsicherheit entstanden. Und diese ganzen Faktoren waren auch zu einem sehr, sehr unglücklichen Zeitpunkt und das hat das Unternehmen nicht geschafft. Ich bin am Ende, hat mir das auch wehgetan, hat auch ein paar schlaflose Nächte gekostet. Bin froh, dass ich mein Baby dann ja retten konnte und mit den Altgesellschaftern von DS haben wir das Unternehmen dann ja zurückgekauft und insofern bin ich froh, dass ich das Baby heute noch habe und auch die Mitarbeiter halten konnte.
Hat dich das enttäuscht, diese Niederlage? Du hast gerade gesagt, das ist die größte geschäftliche Niederlage deiner Karriere.
Klar hat mich das enttäuscht. Also jetzt habe ich ja vorhin mal gesagt, haben Fehler machen einen auch stärker. Aber das hat ja, das war ja nicht so ein Fehler, sondern das war ja auch eine falsche Einschätzung. Natürlich wurden auch Fehler gemacht, aber das war einfach, wir haben da so dran geglaubt und diese Enttäuschung und dann auch noch, dass Menschen an mich geglaubt haben. Und das nicht geklappt hat, das war für mich das Allerschlimmste. Also, dass Menschen mir auch natürlich mal geschrieben haben, ich habe an dich geglaubt, also das geht an einem nicht vorbei. Das sind Momente gewesen, die mir am meisten wehgetan haben.
Und wie ist dein Verhältnis heute zu Georg Kofler? Sprecht ihr noch?
Ja, wir sprechen noch. Wir haben guten Kontakt und sind in keinster Weise zerstritten, sind beide Georg genauso enttäuscht, dass das alles nicht funktioniert hat. Haben uns anders vorgestellt, aber Georg ist auch schon so ein Charakter, der sagt, hinfallen, aufstehen und wieder aufstehen, wieder aufstehen.
Wow, total spannend, Ralf. Ich habe noch drei Fragen an dich. Wir sehen dich alle im TV, wenn du einen geilen Deal machst und hochspringst. Jetzt hast du gerade beschrieben, Social Chain, wie es dich trifft, dass du auch schlaflose Nächte hast. Man sagt immer so leicht, ja, scheitern, aufstehen, scheitern, schneller aufstehen. Aber wie macht man es wirklich? Wie steht man nach so einem Ding wieder auf?
Ja, also erstmal muss ich sagen, jetzt haben wir die Geschichte angesprochen. Und da habe ich gesagt, ich hatte schlaflose Nächte. Erstmal möchte ich sagen, ich bin der glücklichste Mensch, den es auf dieser Erde gibt. Ich bin unendlich dankbar. Ich bin so zufrieden. Ich habe eine tolle Firma, ich habe eine tolle Familie. Ich habe für mich das geilste Leben. Ich bin der glücklichste Mensch und will hier nicht traurig sitzen von wegen, oh Mensch, da habe ich schlaflose Nächte gehabt. Die habe ich gehabt. Mir hat es aber mehr für die anderen Menschen wehgetan, die an mich geglaubt haben und enttäuscht wurden. Das hat mir mehr wehgetan als mein eigenes Geld, was ich verloren habe. Und das ist mir erstmal wichtig zu sagen, ich bin der glücklichste Mensch. Deswegen habe ich auch am Anfang mal gesagt, wir müssen auch nicht zu viel jammern immer. So von wegen, oh Mensch, wie alles schlecht und da. Und wir können auch nicht immer alles auf andere schieben. Sondern anpacken, dran glauben, Risiko gehen, in den Spiegel gucken, Ärmel aufkrempeln und einfach mal machen. Und nichtsdestotrotz leben wir in einem tollen Land, wenn es auch nicht alles so einfach ist heute und schwerer geworden ist. Und auch ja, bisschen unsicherer, keiner weiß, was morgen in der Welt wo passiert und das macht einen ja schon unruhiger. Auf deine Frage, da will ich gar nicht ausweichen, so von wegen, wie macht man das wieder aufstehen? Ich stehe immer wieder auf. Ich sag einfach von wegen, Niederlagen muss man akzeptieren, die tun auch weh. Auch die größten Sportler haben Niederlagen und sind dadurch stärker geworden. Ich kenne viele, die mir gesagt haben, durch die Niederlagen, das sieht man natürlich danach nicht, da sind sie todunglücklich und wahnsinnig enttäuscht. Aber durch die größten Niederlagen sind die größten Sportler eigentlich noch größer geworden. Das habe ich oft miterlebt und deswegen sage ich immer von wegen Fehler machen, okay. Ich muss mehr richtig machen als falsch. Ich muss aus den Fehlern lernen. Ich darf nicht dreimal den gleichen machen. Dann muss ich mir was anderes überlegen. Aber sonst, ich habe kein Problem damit. Ich bin so optimistisch und positiv und bin auch ein Kämpfertyp und sage einfach von wegen, ich habe ein tolles Leben, bin ein glücklicher Mensch. Und wenn Mitarbeiter mir sagen oder wenn ich Menschen treffe im privaten Umfeld oder Mitarbeiter, die jammern und sagen, alles scheiße, dann sage ich, weißt du was, heute Abend 20 Uhr Tagesschau, guck mal, dann weißt du, wo scheiße ist, dann guck dir die ersten 10 Minuten an, dann weißt du, wie schlimm das ist, wo, an welchen Stellen der Welt und dann weißt du mal wieder Dinge einzuordnen, worüber wir hier jammern. Das ist ja wirklich so, wenn man manche Dinge sieht und jetzt mal aktuell, und wir reden immer über Ukraine, es gibt mehrere Kriege auf der Welt und jeder Krieg ist schlimm. Und da können wir doch froh sein, dass wir hier leben und gesund sind und Strom haben, wenn er auch teuer ist.
Oder auch nicht haben, wie in Berlin gerade.
In Berlin gerade ist ein schlechter Zeitpunkt. Aber im Normalfall haben die dann auch Strom.
Was willst du noch erreichen, Ralf? Du hast schon so viel gemacht. Du bist 10 Jahre bei Höhle der Löwen. Jetzt kommt deine Millionenidee bei Sat.1. Du hast die Company DS-Produkte auf 300 Millionen Umsatz gemacht. Du bist an Über 220 Deals hast du gemacht mit Hülle der Löwen und das werden wahrscheinlich in Zukunft noch mehr werden. Du hast 20 Menschen zu Millionäre gemacht. Was ist deine Vision? Wo willst du noch hin? Was,
ja, ich mache den 21. noch, den 22., den 23., den 24. hoffentlich. Einfach so weiter kreativ sein, weiter überlegen, wie man das Unternehmen auf sichere Beine stellt. Du hast eben die Geschichte an, wir hatten dieses Tief, wir haben das Unternehmen jetzt wieder aus der Social Chain Geschichte herausgelöst. Wir haben heute gesunde Zahlen. Wir sind auf einem guten Weg. Wir sind happy, aber auch das ist viel, viel Arbeit. Mein Ziel ist es, DS weiter in sichere Gewässer zu führen. Dann hoffe ich für mich und für Sat.1 und für viele Erfinder, dass die neue Show, das ist ja das Gleiche. Ich entscheide nicht, ob die Show erfolgreich wird. Das machen Zuschauer, indem sie einschalten und die Show toll finden. Das hoffe ich, wünsche ich mir. Wenn nicht, wird es auch wieder weitergehen. Und Höhle der Löwen hat die besten Einschaltquoten seit vielen, vielen Jahren. Wir sind da ein tolles Team. Das ist wirklich eine Family geworden. Und da starten jetzt auch übernächste Woche, glaube ich, weiß gar nicht, ob ich sagen darf. Wir müssen noch mal ein Geheimnis hier verraten. Da starten jetzt demnächst Dreharbeiten wieder und da freue ich mich drauf. Dann bin ich wieder aufgeregt. Was kommt da? Hoffentlich gibt's da viele neue Deals und die ganz, ganz großen Ziele: gesund bleiben. Man wird ja nicht jünger und deswegen ist so gesund, Familie, Glück und wie gesagt, ich bin sehr, sehr dankbar für alles und werde einfach weiterarbeiten und versuchen. Ich merke das immer, auch wenn mich Leute draußen ansprechen und so. Ich freue mich immer, wenn die mich ansprechen, wenn die Sendung sehen. Ich weiß aber Dinge auch einzuordnen. Ich bin nichts Besseres, weil ich da im Fernsehen sitze. Ich bin auch nur ein einfacher Mensch, der hart arbeitet, der aber durch das Glück, und da muss man ja auch sagen, ich meine den tollen Spruch, immer Glück haben, ist irgendwann auch können. Ich sage aber auch, ich habe sehr viel Glück in meinem Leben gehabt. Das gehört auch dazu, am richtigen Zeitpunkt der Babysitter zu sein, um den Ball aufzunehmen vom Anfang. Ich habe Menschen, die an mich geglaubt haben, die mich gefördert haben. Da bin ich sehr, sehr dankbar für. Und insofern habe ich jetzt keinen ganz, ganz großen Wunsch außer Gesundheit und den größten Wunsch, den ich habe, dass wir hoffentlich mehr Frieden auf der Welt haben, dass wir da ein bisschen geordnetere Verhältnisse haben, nicht so viel Unsicherheit haben, dass es keine Altersarmut und keine Kinderarmut in Deutschland, in so einem Land, wie wir industriell aufgestellt sind. Wenn ich sehe, dass eine ältere Frau am Mülleimer nach einer Pfandflasche sucht, kriege ich eine Krise und frage mich, das sind die einzigen Momente, wo ich frage, in welchem Land leben wir, dass sowas sein muss, dass Menschen, die ein ganzes Leben lang hart gearbeitet haben, Flaschen sammeln müssen. Das darf in so einem Land nicht sein.
Wow.
Jetzt haben wir was Trauriges zum Schluss, das ist eigentlich nicht gut.
Nee, es kommt ja noch was Fröhliches. So. Und nach allem, was du so beschrieben hast, was, Ralf, ist dein großes Life-Learning? Bei allem, was du gemacht hast, wenn du auf deine Karriere heute zurückschaust, du bist 59, bei allem, was du in deiner Karriere gemacht hast.
Aber Tom, haben wir nicht vereinbart, dass wir das Alter nicht sagen oder so?
Okay, wir sagen nicht, dass Ralf 59 genau. ist.
Kannst du das rausschneiden?
Ja, wir schneiden das raus.
Schneiden
genau.
Wir raus. Okay. Genau.
Ralf ist nicht
ich
49.
Ich höre mir das an, ne? Also.
Nach allem, was du erreicht hast, welchen Businessrat würdest du als Deutschlands bester, bekanntester, erfolgreichster Verkäufer heute deinem 20-jährigen Ich
erstmal wäre ich fast rot. Sieht man das in der Kamera? Ich wäre fast rot, wenn man so viele Komplimente kriegt, ob ich der Beste und Größte und Tollste bin, was weiß ich gar nicht. Glaube ich, gibt's auch andere. Gibt immer bessere im Leben. Aber was würde ich dem sagen? Dem würde ich sagen, glaub an dich, gib nicht auf, es läuft nicht immer alles glatt. Wenn du unbedingt was willst und dieser Spruch von wegen Können kommt von Wollen, wenn du unbedingt was willst, Ärmel aufkrempeln, dann kannst du Berge versetzen. Und dem 20-Jährigen würde ich sagen, such dir wirklich das, was dir Spaß macht, weil darin bist du gut. Probier auch ruhig unterschiedliche Sachen aus. Und das, wo du Spaß machst, da häng dich voll rein. Und dann gibt es zwei Dinge, und beides ist nicht zu verurteilen. Dann gibt es die Menschen, die sagen, wichtiger ist mir Freizeit, ich arbeite nicht zu viel, dann wirst du aber nur durch einen Lottogewinn richtig erfolgreich und reich. Und wenn du Unternehmen gründen willst, wenn du eigenes Geschäft machst oder wirklich in sehr leitenden, hohen Positionen sein willst, dann muss man auch die halbe Stunde mehr am Tag gehen. Die bin ich auch oft gegangen und das war keine halbe Stunde, sondern viel, viel mehr. Mir hat es aber immer Spaß gemacht und das kann ich nur jedem empfehlen, wenn du deinen Job dir Spaß macht, glaub an dich. Wenn es Niederlagen gibt, denke dran, dass man daraus lernt. Fehler machen ist nicht schlimm. Verurteil keinen Menschen und die wichtigsten Dinge, kann ich nur sagen, sind nicht die, wie viel Millionen man auf dem Konto hat. Die wichtigsten Dinge sind die ganz einfachen. Respekt vor jedem Menschen, dass man jeden akzeptiert, so wie er ist und hilfsbereit ist, auch was Gutes zu tun und jedem Menschen, egal, ich sage immer bei uns ist der Chef genauso viel wert wie die Frau, die sauber macht oder der Mann, der sauber macht und die Putzfrau ist bei uns genauso viel wert wie der Chef und kein anderer Mensch und der eine entscheidet ein bisschen mehr, kriegt auch vielleicht 50 Cent mehr, aber Menschen sind gleich und die soll man respektieren und das, was man eigentlich von zu Hause, vom Elternhaus mitkriegt, sind die wichtigsten Dinge, die man auch, wenn man jung ist, immer im Auge behalten sollte, Respekt vor allem und vor den Menschen.
Wow, Ralf. Vielen, vielen Dank. Danke dafür, dass du wirklich Mindset und Motivation, ich sag mal in deiner Sprache, als Mr. Regal ins richtige Regalfach gepackt hast. Richtig nach oben. Mindset, Motivation. Ganz, ganz wichtig für uns, für alle da draußen aus der Tomorrow Community, mutig zu sein, sich zu trauen. Wie du es sagst, ja auch nicht einschüchtern zu lassen, wenn es mal in der Schule mit dem Studium nicht so läuft. Man kann immer noch so erfolgreich werden wie Ralf Dümmel.
Meine, wie alle Eltern hassen mich jetzt. Dass ich, das sage ich schon immer von wegen, meine Kinder sind zum Glück groß. Ich habe das ja vor 10 Jahren auch schon gesagt, dass ich schlecht in der Schule war. Da habe ich immer gedacht, oh, wenn meine Kinder das hören, die können ja beim Zeugnis jetzt sagen, Papa, du warst auch nicht besser oder so. Insofern, wir wollen das Eltern nicht hören, aber nicht aufgeben ist trotzdem ganz, ganz wichtig.
Ralf, alles Liebe für dich, für deine Family und für deine DS-Family und natürlich für Höhle der Löwen, für alle, die da hinkommen und sich trauen zu pitchen, für deine Löwenkollegen und natürlich jetzt für alle bei der Millionen-Idee. Ich glaube, das haben alle verstanden. Es gibt 40 Millionen tolle Ideen. Ich hoffe, dass viele auch aus der Tomorrow-Community dabei sind und hier ist der Mann, dem müsst ihr es pitchen.
Danke dir, dann lass mich den letzten Satz noch sagen, weil du hast so viel Lobeshymnen jetzt auf mich gesungen. Ich höre deinen Podcast auch, hab viele davon, nicht alle, aber viele davon gehört, wünsche dir auch alles Gute weiter für deinen Podcast und das ist auch der Moment an der Stelle mal allen Hörern und Hörerinnen und alle, die jetzt zuhören, sagen, hoffentlich war das kurzweilig, das Gespräch und ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen was mitgeben und wenn nicht, dann lernt man auch aus Dingen, die man nicht gut findet, da kann man auch draus lernen, insofern vielen Dank, dass ich hier sein durfte, vielen Dank, dass alle zugehört haben, die zugehört haben und danke, dass ich da sein darf.
Perfekt, vielen, vielen Dank. Tomorrow, der Business und Lifestyle Podcast, wird präsentiert von Cupra und dem neuen Cupra Tavascan. Dieser Podcast wird produziert von Tomorrow. Chefproducer Lukas Weidauer. Video Maxi Steiner. Product Management Henry Junkersdorf. Redaktion Oscar Rovecchio. Und die Audience, die beste Community der Welt, die Tomorrow Community. See you tomorrow.